Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
Herzlich willkommen zu Episode 11 des Abgefahren-Podcast. Wunderbar, dass du wieder dabei bist. Und heute bin ich nicht allein. Heute sind auch noch Jan und Thomas da.
Ja. Hallihallo.
Lieber Jan, lieber Thomas, habt ihr denn schon ein Campingbuchprojekt am Start?
Meinst du ein eigenes oder eins zu kaufen?
Natürlich eins, was verlegt wird und was man kaufen kann. Mir ist aufgefallen, dass drei weitere Podcasts, die wahrscheinlich auch jeder kennt, nämlich der Busbastler-Podcast, der Camperstyle-Podcast und Camperman, dass in all diesen drei Podcasts ein Buch geschrieben wurde. Und deshalb dachte ich, das würde jetzt zum guten Ton gehören und ihr wärt vielleicht auch schon fleißig dabei, eure 748 Seiten zum Camping-Almanach oder so zu schreiben.
Also ich schreibe heimlich im Hintergrund mit, ja. Ich schreibe die lustigen Versprecher von euch mit und das veröffentliche ich dann irgendwann und dann werde ich wahrscheinlich Millionär und muss nicht mehr arbeiten und kann ja 24/7, 365 Tage im Jahr campen gehen. Das ist mein Plan.
Du willst Geld verdienen mit unseren Versprechern. Okay.
Okay. Ja, Mensch, wir haben ja tolle Episoden gehabt. Wir hatten ja zuletzt vor drei Episoden eine gemeinsame Episode und dann gab es eine Episode, die der Thomas gemacht hat mit Herr Lehmanns Weltreisen und die Episode vom Jan zum Thema Mobile Office. Genau, also das waren ja wirklich, ich war in beiden ja Zuhörer, also quasi einfach nur ganz normaler Podcast-Hörer und das waren ja wirklich beides sehr, sehr schöne Episoden, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also danke, dass ihr euch die Arbeit da gemacht habt und dass ihr das organisiert habt.
Ja, ich sage einfach mal danke für euer Vertrauen, also einmal das Vertrauen der Hörer ja in uns, dass wir das so machen dürfen, aber auch in die Mitstreiter. Ich meine, das war unser Plan am Anfang, das haben wir ja damals so kommuniziert und das war der Plan, dass wir hier auch einzeln ein bisschen kreativ sein wollen und vor allen Dingen, dass wir auch eine Themenvielfalt mit reinbringen wollen. Das soll nicht immer jede Episode immer um das Gleiche gehen. Es geht um Technik, es geht um Reisen und ich glaube, das haben wir in den letzten Episoden bewiesen, dass das möglich ist.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch was anderes, wenn man mal mit einem Interviewgast alleine spricht. In anderen Situationen, wenn auf einmal drei Leute auf einen einreden, dann kann man auch schon mal überfordert oder überfahren werden. Ich glaube, so Interviewfolgen kann man, glaube ich, gut alleine machen. Also ich fand auch deine, Thomas, total gut mit Herrn Lehmann sozusagen. Ja, da gab es auch noch ein interessantes Feedback zu. Also das ist schon spannend. Also ich mag diese Interviewfolgen sehr. Bleib dabei.
Magst du das mal vorlesen, Jan? Das Feedback, das hast du entdeckt, muss ich fairerweise sagen. Also mir wäre es fast schon verborgen geblieben, wenn du es nicht entdeckt hättest. Aber du bist ja auch unser YouTube-Spezialist hier in unserem Dreigestirn. Wolltest du es mal vorlesen?
Ja, Feedback? Sehr gerne. Ja, YouTube scannt quasi für mich parallel. Also ich sehe das meistens direkt. Also, Freiheit beginnt im Kopf, heißt der Account und der hat geschrieben, wow, war das schön, Daumen hoch. Ich muss gestehen, dass ich aufgrund des Titels über euch gestolpert bin, da ich Herr Lehmanns Weltreise kenne und eine Art treuer, langjähriger Begleiter bin ich hellhörig geworden. Und was soll ich sagen? Schön war's. Ein entspanntes Gespräch mit Martin, wie ich ihn lange nicht mehr gehört habe. Tolles Format mit viel Potenzial. Viele Grüße und Daumen hoch.
Ja, super. Recht herzlichen Dank. Freut mich wirklich sehr. Also genau das ist das, ja, was einen als Podcaster antreibt. Ne? Wenn man dann hört, dass draußen Menschen sich das anhören, denen das dann auch gefällt und die dann auch so nett sind und das kommunizieren. Also vielen, vielen Dank an Freiheit beginnt im Kopf, an den User. Ich hoffe, er hört, dass wir uns darüber freuen und das treibt uns weiter an. Genau.
Das ist ja so, wir sehen ja die Downloadzahlen, also das kann man schon sehen, aber das sind halt einfach nur Zahlen. Ne? Das ist so, wie wir ja in letzter Zeit viele mit Zahlen konfrontiert sind, auch so in der Pandemiezeit, aber das sind einfach nur Zahlen. Wenn das da nochmal so ein bisschen plastisch wird durch so ein Feedback, ist schon schön. Ne?
Ja. Ja, Jan, du warst auch fleißig. Du hast ja auch eine schöne Episode fabriziert. Kann ich das Kompliment auch nur zurückgeben? Es geht um Mobile Office, also mobiles Arbeiten im Wohnmobil. Ich habe das bei uns hier intern im Chat geschrieben. Das wird wahrscheinlich nie mein Thema sein. Ich werde wahrscheinlich nie in die Situation kommen, dass mein Arbeitgeber mir so eine Möglichkeit schaffen würde, weil es jetzt von meinem Berufsbild auch nicht ganz so passt. Aber ich kann durchaus verstehen, dass da draußen viel Potenzial ist, was da genutzt werden kann. Und insofern habe ich die Episode auch aufmerksam verfolgt. Und ich fand sie super, super spannend. Übrigens mit einem super sympathischen Gesprächspartner von Sunlight. Also der war wirklich super nett und hat es gut dargelegt, ebenso wie du gut das Interview geführt hast. Also da war ich dann Podcast-Hörer und ich habe es noch im Urlaub im Wohnmobil verkonsumiert und ich fühlte mich gut unterhalten. Schön. Super.
Schön. Axel, wirst du denn mal mobil Office machen? Ich meine, du hast es ja auch schon mal gemacht.
Genau, ich habe das ja auch schon gemacht und ich habe es auch letztens nochmal gemacht. Da habe ich einen Reisetag quasi genutzt, wo ich nur einen Vormittag arbeiten musste. Wir haben bei uns Gleitzeit, das heißt, da wird die Zeit einzeln gemeldet und insofern habe ich das nochmal gemacht und ja, also da fallen einem dann noch so mal ein paar Feinheiten ein, die du ja auch angesprochen hast, so, oder auch unser Gast hat das angesprochen, diese Sitzergonomie, dass man da, also ich glaube, ich würde jetzt ungern eine Woche lang, 8 Stunden lang aus meinem Wohnmobil arbeiten auf den Bänken hier. Dafür sind die, glaube ich, nicht gemacht, also auch wenn es eine Volldinette ist, kleiner Gag am Rande, würde das meinem Rücken sicherlich abträglich sein. Also dafür ist nicht gemacht. Es ist gemacht, dass du mal eine Stunde da sitzt und frühstückst oder so oder ein Abendessen oder irgendwas in der Richtung, aber so ein Bürostuhl ist dann schon noch was anderes oder gar so ein, ich habe so einen höhenverstellbaren Schreibtisch im Büro, also das ist ja schon ein Träumchen, habe ich zu Hause leider noch nicht, muss ich nochmal gucken. Das sind dann nochmal so Punkte, die einem dann auch wirklich einfallen. Also die Sache mit dem Tisch, dass man da sein Equipment drin hat und so, dass man sich mal wegräumen muss, finde ich super. Aber diese Sache mit dem Sitzen ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt. Der hat ja sehr stark, also ich würde auch niemals von meinem Arbeitgeber einen Dienstwagen in der Richtung bekommen, aber ich würde ich würde eben mein Mobil nutzen, aber dafür muss das dann halt auch von den Kosten so im Rahmen sein. Ne? Das ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein anderer Aspekt. Aber gut, ich finde es super spannend, dass sie da loslegen und ich könnte mir auch vorstellen, dass da andere einsteigen auch nochmal bei dem Thema.
Ja, also ich glaube, das Potenzial ist da. Ob das bei uns jetzt was wird, wie gesagt, ich habe es meinen Chefs gezeigt, noch ist da die Resonanz nicht so sonderlich groß. Aber hey, wer weiß. Ich finde, könnte passen. Mal gucken. Ich warte mal.
Ja. Ich fand es auch interessant, die Sichtweise, die mir bei sowas dann immer ein bisschen abgeht, aber die natürlich total richtig ist, dass so ein Wohnmobil eben auf dem Preisniveau von einem normalen Dienstwagen liegt. Ne? Also das ist im Prinzip, und dass das wertstabiler ist und so, und dass es deshalb dann vielleicht auch von den Leasingraten irgendwie attraktiv wäre und so. Also fand ich schon sehr spannend. Also auch von dem Aspekt super. Ja, ja. Ja, Thomas, du hast es gerade schon angedeutet, du warst unterwegs.
Ja, was soll ich sagen, Jungs? Ich habe eine Heckgarage voller Eindrücke mitgebracht. Ich bin tatsächlich wirklich noch im Urlaubsmodus. Ich bin gestern zurückgekommen. Also wir nehmen auf am 30. Juni, ich bin am 29. Juni zurückgekehrt. Habe übrigens das schon mal vorweg, heute am 30. schon das Wohnmobil außen in stundenlanger Kleinstarbeit gereinigt. Also der sah aus, das hatte auch einen zusätzlichen Grund, den werde ich gleich auch gerne noch erläutern. Ja, ich hatte so ein paar Matschspritzer auf der rechten Seite, die haben sich da festgefressen. Das ist noch eine kleine Side-Story am Rande. Nee, also es war unser Haupturlaub. Der war in Anführungszeichen knapp 2 Wochen mit meiner Frau zusammen und dann war ich noch mal ein paar Tage allein unterwegs, weil meine Frau mit Töchterchen aktuell jetzt noch mal pauschal unterwegs ist. Ja, insgesamt bin ich mit dem Ding und ich hatte ja anfänglich, als wir mit dem Podcast begonnen haben, ja nie verheimlicht, dass ich ja hier der totale Newbie bin. Also für uns, für mich war es die erste große Reise, abgesehen jetzt von dem Leihmobil, welches wir letztes Jahr hatten, aber die erste große Reise mit dem eigenen Mobil, das waren jetzt rund 3000 Kilometer, habe ich mal so rekapituliert, durch 5 verschiedene Länder, also Deutschland inbegriffen, wobei wir uns eigentlich nur in 2 Ländern aufgehalten haben, in Deutschland und in Italien. Ich habe mich aufgehalten auf 8 verschiedenen Stell-Campingplätzen inklusive Landvergnügen. Landvergnügen haben wir eingerahmt, einmal am Anfang der Reise, um die Anfahrt nach Italien zu verkürzen und einmal auf der Rückfahrt ebenso. Also Hinfahrt haben wir es im Allgäu gemacht und auf der Rückfahrt in der Nähe von Freiburg einen Zwischenstopp eingelegt per Landvergnügen. Also es war sehr vielfältig. Also wir waren eben nicht nur auf einem Platz. Ich habe viele Plätze gesehen und viel Erfahrung gesammelt und kleine Abenteuer erlebt. Ich schmeiße noch ein paar Stichworte rein. Wenn ihr Interesse habt, fragt nach. Ich sag mal Stichwort Straßengraben, Stichwort Ameisenstraße und Stichwort Motor kontrollieren lassen. Kontrollleuchte leuchtet.
Die kenne ich auch.
Also das waren die kleinen Abenteuer, die ich erlebt habe. Können wir gleich wirklich gerne mal ganz kurz drüber sprechen. Das ist nicht gänzlich aufgelöst, das Thema. Und finalisiert habe ich diese Reise dann, das möchte ich einfach mal erzählen, weil ich wirklich stolz bin, indem ich das Reisemobil am Ende unserer Reise nochmal alleine genutzt habe als Sport. Base sozusagen. Ich bin ja zu einem Ultralauf in die Lüneburger Heide gefahren und habe da übernachtet. Im Übrigen sensationell, direkt an der Sporthalle, wo Start und Ziel dieses Ultralaufs war, haben wir insgesamt mit 4 Campern gestanden. Also ich war nicht alleine. Der Veranstalter war mit einem Ford Nugget vor Ort und es gab 2 Teilnehmer, die auch mit einem Kastenwagen und mit einem älteren Wohnmobil dort standen. Und habe da diesen 80 Kilometer Ultralauf durch die Lüneburger Heide absolviert. Habe mir bei Kilometer 40 noch das Knie geschreddert. Das ist auch nur mal so eine kleine Side-Story. Aber das war ja das, was ich immer gesagt habe, dass das auch ja das sein wird, was in Zukunft das Wohnmobil für mich ist. Also eben auch eine Base und ein mobiles Home für Sportveranstaltungen. Das hat sich
okay,
sehr bewährt.
Okay, dann können wir ja mal hinten anfangen. Mal jetzt erstmal diese Sportgeschichte. Das hast du schon öfter gesagt. Haben wir auch alle 3, glaube ich, schon so gesagt, dass wir das so nutzen wollen. Hat's denn deine Erwartungen erfüllt? Also war es denn so, wie du es dir gedacht hast, total. Mit der Dusche hinterher und total. Ohne Rudelduschen und so? Mhm.
Jetzt muss ich dazu sagen, das war eine kleine Veranstaltung, also familiär mit in Anführungszeichen 50 Teilnehmern, wovon wahrscheinlich 35 sofort wieder nach Hause gefahren sind, weil die aus der direkten Umgebung kamen. Und der Veranstalter hatte dieses Jahr Glück und hatte den Schlüssel für die Sporthalle erwischt und wir konnten die Duschen vor Ort nutzen. Also ich war nicht auf die Dusche im Wohnmobil angewiesen, obwohl ich die vorbereitet hatte. Ich hatte also ordentlich Wasser getankt und dabei. Aber was natürlich wirklich toll ist, ist, wenn du dein ganzes Equipment, und ihr wisst es selber als Läufer, kommt auch einiges zusammen. Du hast ja verschiedenste Paar Schuhe mit. Ich wusste nicht, was für ein Untergrund mich erwartet. Du hast verschiedenste Kleidung mit, etc. Und ich stand halt direkt am Start. Und ich bin da morgens, habe dann mein Frühstück gemacht, meinen Kaffee gekocht, mir die Brote geschmiert und bin dann aus diesem Wohnmobil gefallen und stand halt an der Startlinie. Das ist, also besser geht's nicht. Und ich hatte halt die Option, dann zu duschen. Wie gesagt, ich habe die dann in der Turnhalle genutzt. Das war natürlich wesentlich angenehmer, aber es hätte durchaus funktioniert. Und dann bin ich nach diesen 80 Kilometer Ultralaufen, bin ich dann allerdings dort von der Sporthalle verschwunden und bin zu einem Stellplatz gefahren. Der war zufälligerweise der Verpflegungspunkt bei einem Ultralauf. Das heißt, ich habe während des Laufs an einem Verpflegungspunkt einen super schönen Campingplatz entdeckt. Dachte mir, ey, wow, hier fahre ich gleich hin.
Bookmark.
Mitten im Wald, im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, sensationell gelegen. war für mich ganz glasklar, du musst jetzt schnell ins Ziel und dann fährst du mit dem Wohnmobil dorthin und bleibst dann dort in der Nacht, bevor es mich dann weiter nach Hamburg getragen hat. Ja, das war eine tolle Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, und da hat sich dann übrigens das Wasser dann doch wieder rentiert, weil es war nur ein einfacher Stellplatz ohne Sanitärhäuser. Da konnte ich dann also am nächsten Morgen da auf diesem Platz in der Lüneburger Heide auch noch duschen. Und es war alles wirklich cool.
Das klingt genau so, wie wir uns das vorgestellt haben, ne?
Genau so. Also das war also der krönende Abschluss im Prinzip unserer Reise. Davor bin ich halt mit meiner Frau. Die Frage war halt einfach, das hatten wir jetzt in den letzten Episoden schon häufiger, das Thema, wo treibst du uns jetzt hin? Ich wusste ja,
Schweden.
Ich
muss am Schweden war letzten doch das Thema,
Wochenende.
Oder?
Genau, okay. Schweden war das Thema, aber du hast mich verunsichert mit deinen Inzidenzzahlen.
Okay, sorry.
Wir haben uns dagegen entschieden und haben gesagt, okay, ich muss meine Frau ohnehin vor dem Ultra wieder zu Hause absetzen, weil sie dann mit Töchterchen weiterfährt. Also können wir durchaus in den Süden fahren. Ne? Und dann fahre ich vom Süden halt wieder in die Mitte Deutschlands, setze meine Frau ab und fahre dann in den Norden. So haben wir es dann gemacht, haben uns also ganz kurzfristig, aber wirklich, ihr glaubt es nicht, ich glaube, einen Tag vorher haben wir uns einfach für Italien entschieden. Wir haben gesagt, wir haben nichts gebucht. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal, nachdem ich den Gardasee kenne, würde ich gerne mal den Lago Maggiore sehen und im Idealfall auch den Comasee. Ja, und sind dann einfach. Ich habe mir samstags morgens noch eine BioNTech-Impfung abgeholt und in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind wir dann losgefahren, frisch geimpft, ins Wohnmobil gestiegen, zum Glück keine Nebenwirkungen gehabt und dann haben wir halt diesen ersten Landvergnügen-Zwischenstopp im Allgäu gehabt.
Ja.
Das muss ich unbedingt loswerden. Das war unsere allererste Landvergnügen-Erfahrung. Du wolltest was fragen, Axel. Ich sehe es in deinem Gesicht.
Du siehst es in meinem Gesicht. Die Hörer können es übrigens nicht sehen, dass ich dieses Fragende. Ich wollte.
Die können fragen in deinem Gesicht.
Also, es gibt ja dieses. Da arbeite ich noch dran, dass es knirscht und so.
Dass man das
man
hört.
Hat ja dieses Buch. Man hat ja dieses Buch, ne? Oder
ja,
die
genau.
App, je nachdem. Also, wahrscheinlich ja beides. Und wir haben das ja auch schon öfter gemacht und. Ich gucke dann öfter schon mal in dieses Buch, um mich zu orientieren, was gibt's überhaupt da in der Nähe. Ja. Das kann man aber ja auch anders machen. Hast du es so gemacht, dass du einfach gefahren bist, hast gedacht, so jetzt sind wir müde und hast in die App geguckt? Oder hast du schon an dem Morgen, als ihr losgefahren seid oder am Mittag oder so, da mal angerufen, nicht, dass du irgendwo hinfährst? Und wie hast du es gemacht? Und willst du mal vielleicht kurz erklären, wie es funktioniert, Thomas, bevor du einsteigst,
wie
wir kein Landvergnügen haben?
Gerne.
Also man kauft ein Buch, kostet um die 30 Euro oder sind es 35, irgendwie sowas. Und das ist ein Jahr gültig vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres. Und da sind inzwischen, ich glaube, 900 Stellen drin. Das sind in der Mehrheit sind das Biohöfe. Es gibt aber auch normale Bauernhöfe oder es gibt auch mal ein Museum, was dabei ist oder Brauereien, relativ unterschiedlich, eher landwirtschaftliche Betriebe im Normalfall, aber es gibt auch Museen und sowas. Da darf man eine Nacht stehen. In dem Buch steht drin, wie viele Stellplätze die haben. Da ist eine Kontakt, meistens eine normale Telefonnummer angegeben. Und bei, glaube ich, 90% oder 99% soll man eben vorher anrufen. Also nicht vorbeifahren und fragen, sondern vorher anrufen. Und das ist auch so meine Erfahrung. Es gibt eben öfter auch schon mal die Ansage, nee, wir sind voll. Das ist auch so meine Erfahrung. Wir sind aber oft an Wochenenden unterwegs mit Ferien und so. Also man kann nicht immer davon ausgehen, man hat keinen Anspruch darauf. Und man kann nicht sagen, ich habe aber das Buch, deshalb darf ich jetzt bei Ihnen übernachten. Es kostet nichts. Man kann im Laden was einkaufen, was auch so ein gewisser Anreiz für die Höfe ist, das zu machen. Genau, einfach nochmal so erklärt, wie es funktioniert. Und deshalb meine Frage, hast du vorher angerufen und wie hast du das rausgesucht, das Ding im Allgäu?
Ja, also das passt eigentlich so ein bisschen in das Thema Reiseplanung, was wir später eigentlich nochmal aufgreifen wollen. Also als wir dann wussten, wir wollen zum Lago Maggiore und vielleicht noch Zwischenstopp am Bodensee einlegen, was wir auch im Übrigen gemacht haben, also wir waren noch ein paar Tage am Bodensee vorher, wusste ich dann relativ die Route. Und habe ich tatsächlich über die App mir in der Nähe vom Allgäu mehrere Höfe angeguckt, die in Frage kämen und habe die als Favoriten schon mal abgespeichert. damit wir die in der App dann schneller wiederfinden. Und meine Frau ist dann hingegangen und hat dann ein paar Stunden vor Ankunft einfach einen dieser Höfe, die wir in die Favoriten gelegt haben, angerufen. Hm. Und der erste Hof, bei dem wir waren im Allgäu, im Übrigen auf der Seite 433, ich habe ja gelernt, man darf, man sollte Namen vielleicht nicht unbedingt nennen. Das könnte nämlich dazu führen, dass Menschen Höfe besuchen, obwohl sie vielleicht dem Landvergnügen gar nicht angehören. Von daher finde ich das, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll, damit die dann nicht überrannt werden von irgendwelchen wild campenden Menschen. Auf jeden Fall ist es auf der Seite 433, der unterste Hof. Es war gemalt, das war ein Traum. Also es war ein Bioland-Gasthof und wir haben dort angerufen und die Dame sagte, man muss auch fairerweise sagen, die sagte tatsächlich, Sie sind herzlich willkommen, wir haben auch einen Platz für Sie. Ich würde Sie nur gerne darauf hinweisen, dass es natürlich nett wäre, wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, weil die haben tatsächlich häufig die Erfahrung mittlerweile gemacht, dass Menschen das einfach ausnutzen für freies Stehen und dass es einfach ja ausgenutzt wird. Ne? Also die Leute sehen es teilweise als selbstverständlich an, da kostenlos stehen zu dürfen. Es soll aber, Axel, was du gesagt hattest, schon so sein, dass man sich für die Menschen interessiert, für die Produkte interessiert und im Idealfall die auch vielleicht konsumiert. Deswegen sollte man, das gab neulich auch eine herrliche Facebook-Diskussion, vielleicht als Vegetarier nicht unbedingt zu einem Rinderzuchtbetrieb fahren und sich beschweren, dass es da nur Rindfleisch gibt.
Aber Felle gibt es doch da, oder? Ach nee, die dürfen sich auch nicht draufsetzen. Ja.
Als Veganer, also, sagen wir als Veganer.
Vielleicht sucht man sich einen Hof, der Produkte anbietet, die einen auch wirklich interessieren. Hm. Und oftmals ist es so, dass es Produkte des täglichen Bedarfs sind. Also vorweggenommen auf der Rückreise auf dem Hof, da haben wir ein frisch gebackenes Brot bekommen, frische Kuhmilch und Kräutersenf etc. Also Sachen, die man wirklich braucht und auch gerne hat. Und dann kauft man diese Sachen da eben ein. Meistens sind das Selbstbedienungsläden und meistens auf basierend auf einer Vertrauenskasse nimmt man sich Produkte aus dem Hofladen. So war es jetzt in beiden unserer Fälle und legt Geld entsprechend in die Kasse. Und so haben beide Seiten was davon. Und nochmal einmal zu unserem ersten Halt im Allgäu. Wir standen halt inmitten einer Kuh. Weide. So, wir standen wirklich genau an der Abgrenzung und die Kühe sind also permanent an uns vorbei, hin und her und hin und her und haben gemut und natürlich mit ihren Glocken. Es war super idyllisch. Wenn dann dazu, es gab mehrere Stellplätze, muss man sagen. Wir waren die ersten da auf dieser Weide und dann sind noch zwei weitere Reisende dazugekommen. Und die waren so super sympathisch, dass wir quasi mit drei Mobilen einen super tollen Abend hatten und miteinander gequatscht haben, uns ausgetauscht haben. Ja, es war ein Abend wie gemalt. Und wir haben dann eben aus diesem Hofladen gewisse Dinge gekauft. Übrigens auch Bier gab es da, Bio-Bier. Und ist ja genau mein Thema. Und ja, man hat da konsumiert und durfte da kostenlos stehen. Und am nächsten Tag sind wir da wieder abgereist. Und schon hast du einen wunderbaren Stellplatz gehabt.
Einen guten Plan.
Also vor allen Dingen als Zwischenstopp halt ideal, weil was der Axel gerade gesagt hat, und das ist ja immer nur gedacht für maximal 24 Stunden. Das ist nicht dafür angedacht, dass man da jetzt eine Woche Urlaub macht auf dem Hof. Von daher passt das so als Durchreisemöglichkeit. Und vor allen Dingen, man kann halt einkaufen. Wenn man jetzt noch ganz geschickt ist und sagt, ich kaufe jetzt hier im Supermarkt nicht die Milch ein, weil die kaufe ich mir nämlich dann auf dem Hof ein. Dann kann man sich da noch quasi den Kühlschrank so auffüllen, wie man es gerade braucht. Mit Brot, Fleisch. Man kann auch Fleisch kaufen auf verschiedensten Höfen fürs Grillen etc. Ja, so kann man sich dann natürlich dann sein Wohnmobil da auch auffüllen.
Okay.
Ja, das war unsere Erfahrung mit Landvergnügen. Im Übrigen auf der Rückreise nochmal einmal, ich springe so ein bisschen hin und her, habe ich ein Interview geführt mit der Betreiberin des Hofs. So viel kann man, glaube ich, schon vorweg teasern. Es könnte sein, dass wir irgendwann nochmal das Thema Landvergnügen etwas näher aufgreifen. Und dann werden wir das Interview hier sicherlich noch hören. Es war eigentlich übrigens auch sehr interessant, weil die Dame auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat über ihre Erfahrungen mit Landvergnügen, die durchaus nicht schlecht waren, um Gottes Willen. Aber es gibt halt auch ein paar Dinge, die zu bedenken sind. Ja, und dann, wie gesagt, ich will es nicht zu weit treiben. Ich will euch jetzt hier nicht zu lang auf die Folter spannen. Da sind wir halt am Bodensee gewesen, an zwei verschiedenen Campingplätzen. Das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär gewesen. Tolle Plätze, direkt am See, alles gut, super Wetter.
Wo denn am See? Der ist ja nicht so klein, Thomas. Warte mal eben, am Bodensee? Ja. Wo war das da?
Ja, da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß.
Du warst in Schneid. Bei Langenargen und du warst in der Nähe von Lindau, rechts von Lindau Richtung, was ist das da unten, Richtung Bregenz.
Genau. Er war nämlich auf dem Campingplatz Goren in Kressbronn.
Goren, sowas, genau. Da hatten wir noch geschrieben. Da wolltest du doch auch gerne hin.
Genau, den habe ich auch schon mal geschrieben. Aber da hatten die keinen Platz mehr für mich. Also fahren wir heute, dieses Jahr wohl nicht hin, ja.
Genau. Ich glaube, man darf ja offen und ehrlich sein. Also die Lage des Campingplatzes war echt gut, okay. Auch der Weg zum See war ein Katzensprung. Also die Parzellierung hat mir jetzt nicht sehr gut gefallen. Also es war sehr eng parzelliert und sehr strikt so irgendwie. Das hat mir so von allen Campingplätzen, die wir jetzt angesteuert haben, auch im weiteren Verlauf am wenigsten gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das war ja auch im Prinzip, ja, wir sind da länger verblieben als eigentlich gedacht. Insgesamt, glaube ich, 3 Tage am Bodensee, weil irgendwie ist es dann doch schön und du kommst. Ich habe festgestellt, so ein Typ, ich komme halt gerne an. Ich bin nicht so der Typ, heute hier, morgen da. Also ich merke dann schon, wenn ich einmal an so einem Ort bin, bin ich auch gerne ein paar Tage da, weil ich dann erst zur Ruhe komme. Deswegen 2 Tage nochmal Bodensee und dann sind wir weiter zum Lago Maggiore. Das war im Prinzip der erste Campingplatz direkt auf der italienischen Seite. Also der Lago Maggiore teilt sich ja in den Schweizer Teil und den italienischen Teil auf. Und direkt an der Grenze zu Italien, also quasi der erste Campingplatz auf der linken Seite. Ehrlich gesagt, also man mag es uns kaum glauben, aber wir waren komplett unvorbereitet. Wir hatten den zwar auf dem Schirm und sind hingefahren, Grenze, okay, dann der erste, haben dann geguckt, okay, fahren wir drauf, fragen wir mal. Ja, gefragt, hat noch ein Plätzchen frei in der zweiten Reihe am See. Erste Reihe wäre natürlich ein Traum gewesen, aber das war irgendwie schon reserviert. Ja, und dann stand man am Lago Maggiore einige Tage. Das war so, wo der Urlaub so richtig begonnen hat, also wo man so steht und wo man das erste Mal Stand-Up-Paddling macht. Jan ist ein alter, erfahrener Hase. Das haben wir uns da mal gegönnt. Das ist übrigens, das wird höchstwahrscheinlich auch nochmal zur Pflichtausrüstung unseres Wohnmobils gehören müssen in Zukunft. Da darf ich jetzt wieder nicht ans Gewicht denken, aber da müssen wir an anderer Stelle abspecken.
Die Frau bleibt zu Hause.
Ach ja, im Übrigen, da kam die Ameisenstraße ins Spiel.
Ja, erzähl mal.
Okay.
Ameisenstraße, das wäre nämlich das Thema gewesen, weil du so eben sagtest, du hast ein paar Themen Abenteuer Ameisenstraße war das eine. Das interessiert mich.
Also wenn es nach meiner Frau gegangen wäre, wären wir sofort da wieder abgereist, ja, weil es ist irgendwie am zweiten Tag ist das Thema aufgepoppt, dass wir wirklich im Mobil massiven Ameisenbefall plötzlich hatten. Ich weiß auch nicht, wie die da reingekommen sind. Also ich weiß bis heute nicht den genauen Weg, den die gefunden haben. Ich weiß nur, wo die Straße lang lief. Und die führt dann nämlich einmal oben, also überm Bett, über so ein Regal liefen die mal lang und dann auch tatsächlich an der Verkleidung herunter Richtung Bett. Und wie soll ich das beschreiben? Die Verkleidung hat so einen kleinen Spalt und aus diesem Spalt, da sah man die immer mal da raus und wieder reinkrabbeln und immer von oben nach unten. Also nicht zählbare Menge, also eine richtige Straße halt. Und das ist gerade im Bettbereich hinten eigentlich sehr unangenehm.
Ich kann das nur tun. Und zwar mit einer massiven Ohrenkneifermenge. Wir standen an einem See und ich hatte die Keile, musste auf Keile fahren, also war ein bisschen schräg, alles gut. Ja, da liefen halt so ein paar Ohrenkneifer über die Wiese. Das war jetzt erstmal gar nicht so dramatisch. Kann man auch. Ich mache es jetzt ganz kurz. Beim Abfahren habe ich die Keile genommen, habe die einmal ausgeklopft, habe die dann in die Tasche getan. Und ab dem nächsten halben Stunde hatten wir Ohrenkneifer. Und ich denke so, oh Mann, scheiße, wo kommen die denn hin?
Eieieie.
Ja, und diese Keile sind ja so wabenförmig aufgebaut und haben sich da drin wohlgefühlt, die 4 Tage, die wir da gestanden haben, oder 3, ich weiß nicht, wie lange wir genau waren. Ja, und dann habe ich die quasi mit eingepackt. Und damit waren die auf einmal in der Garage. Ja. Und dann kam die natürlich durch die Lüftungsschlitze zwischen den Betten und Außenwand. Die natürlich dann durch. Und so, boah, einer, zwei, fünf, zehn. Scheiße. Und dann haben wir es aber auch gefunden. Dann haben wir die Dinger nochmal richtig sauber gemacht. Da waren noch einige drin. Ich drück's mal so aus.
Also instinktiv reinige ich die auch immer sehr akribisch mittlerweile, weil ich da auch schon mal mit dem Leihmobil vor einem Jahr etliche Ameisen drin entdeckt habe. Weil klar, diese Keile drücken sich ins Erdreich. Ach, und Müll, ne? Du musst
das
schon.
Das waren so diese,
genau.
Diese ja, Waben.
Ja, genau, diese Waben. Also da habe ich ein ganz großes Augenmerk immer drauf, dass ich da nicht irgendwelche Tiere noch drin krabbel.
Und hat mir da was voraus. Ist doch gut.
Ja, wie gesagt, letztes Jahr Ameisen dort entdeckt. Aber jetzt kommen die Kollegen vom Camper-Style-Podcast ins Spiel. Ich habe dann natürlich voller Panik gegoogelt, was machst du jetzt gegen die Ameisenplage im Wohnmobil? Und die haben tatsächlich mal irgendwann, das ist schon Jahre alter Bericht, also ein Blogbeitrag, wie man sowas bekämpfen kann, vornehmlich erstmal ohne chemische Mittel. Und womöglich hat es geholfen. Die Kollegen von Camperstyle haben also empfohlen, eine Mischung aus Backpulver, Honig und Wasser in kleine Töpfchen zu geben und die an exponierten Stellen dann im Wohnmobil zu drapieren. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also die Ameisen sind da teilweise rein und auch wieder raus und dann also wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, dann daran so ein bisschen verendet. Diesen Backpulver vor allen Dingen. Es tut mir auch sehr leid, aber Ich mag die halt nicht in meinem Bett rumkrabbeln haben. Das war das ungefähr 2 Tage vor geplanter Abreise. Das war jetzt nicht mit einem Schlag weg. Also das Ganze ging noch so ein bisschen weiter. Und das Komische ist aber dann, als wir dann wirklich abgereist sind, da war plötzlich, als wenn die Straße dann wirklich unterbrochen ist, waren die Ameisen wie vom Erdboden verschwunden in den Fallen, waren plötzlich auch keine neuen mehr drin. Und ja, das Thema, weil ich hoffe, die schlafen nicht irgendwo und wachen irgendwann
die
wieder
auf.
Wie gesagt, also an die genauen Herd bin ich nicht rangekommen, dafür hätte ich die ganze Verkleidung abschrauben müssen. Ich habe übrigens im weiteren Verlauf, das war ganz interessant, und da, ich glaube, ohne dieses Thema Ameisen wäre ich gar nicht drauf gekommen, warum am Comersee, wo wir danach hingefahren sind, auf den Stellplatz, den wir uns dann ausgesucht hatten, 4 so Kreide-Vierecke aufgezeichnet waren. Also offensichtlich da, wo die Räder eines Wohnmobils standen. Mhm. Und dann fiel mir ein, beim Googlen hatte ich irgendwann mal was gelesen, die krabbeln wohl ungern über Kreide. Und da muss wohl der Wohnmobilsteher, der da vor uns stand, muss wohl seine Räder mit Kreide umkreist haben, um somit schon mal vielleicht prophylaktisch eine Ameisenplage vorzubeugen.
Okay.
Könnte natürlich sein, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt keine Kreide. Und leider passten diese Kreide-Vierecke nicht genau auf meine Reifen. Sonst hätte ich mich genau da reingestellt.
Das Problem, wenn jemand mit Concorde vor dir auf dem Platz war.
Ja, genau. Also das war das Thema Ameisenstraße. Muss man auch, glaube ich, mal gehabt haben. Jetzt bin ich da ein bisschen schlauer. Ich weiß, dass man Honig und Backpulver an Bord haben sollte.
Apropos Honig. Ich brauche den Honig demnächst, den du noch im Auto hast.
Ja, auf jeden Fall. Steht hier bereit. Wir haben eine liebe Lauffreundin, liebe Grüße an Sandra, obwohl die wird den Podcast nicht hören, obwohl sie auch einen VW-Bus fährt, die wunderbaren Honig herstellen lässt. Sie legt einen großen Wert darauf zu sagen, lässt. Sie macht es nicht selber, das machen ihre fleißigen Bienchen.
Aber nach der Geschichte brauche ich jetzt den Honig dringend, damit ich den mitnehmen kann, wenn wir dann...
Der ist zu schade dafür, Jan. Ich bin da auch dann am Lago Maggiore in den nächsten Supermarkt und habe dann halt eben so ein Günst. Übrigens habe ich aber den Honig tatsächlich mal probiert. Das ist schon erschreckend, schlecht wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber der schmeckt lange nicht so gut wie der selbstgemachte Honig von Sandra. Das merkt man dann doch schon deutlich. Da bin ich jetzt anderes gewohnt. Aber so konnte ich mir helfen und da war das Thema Ameisenstraße damit erledigt. Ja, und dann, wie gesagt, ein paar Tage am Comersee. Nochmal ein sensationeller Stellplatz, direkt am See auch. Der Comersee hat uns jetzt von allen 3 Seen am allerbesten gefallen. Vielleicht lag es am Stellplatz/Campingplatz. Vielleicht lag es aber doch auch am See, eingerahmt von mehreren Bergketten rundherum. Eine ziemlich windige Stelle, wo wir da standen, sah man daran, dass da auch jeden Nachmittag die Kiter, also ihren wahren Spaß hatten. Aber ich sag mal, feinster Kieselstrand, seicht abfallend, also besser kann man nicht baden. Es waren noch mal ein paar traumhafte Badetage am Comersee. Ja, somit kenne ich jetzt mittlerweile die drei größten Seen in Italien. Also Gardasee, Lago Maggiore und Comersee ist, glaube ich, die Reihenfolge der Größe der Seen in Italien, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, und um das jetzt nochmal, um das nächste kleine Drama noch da einzuspielen, ist halt die Tatsache, dass mit quasi, wie soll man es beschreiben, Ankunft in wärmere Gefilde, beim Fiat plötzlich die Motorkontrolle, also diese Motorwarnleuchte anfing zu leuchten, immer mit dem Hinweis versehen in diesem Multifunktionsdisplay Motor kontrollieren lassen.
Gelb, ne?
Gelb. Oder, Thomas? Und gelb. Dann aber immer dieser Schriftzug. Gelb, ja. Und immer dieser Schriftzug dazu, Motor kontrollieren lassen. Bei jedem Start, also auch ein Neustart des Fahrzeugs hat das nicht beendet. Aber wirst natürlich erstmal hellhörig. Erstmal guck, überlegst du so, hast du irgendwelche Einbußen, hast du Leistungsverlust, gibt es sonst irgendwelche Auffälligkeiten, ist mir aber nichts aufgefallen. Dann fängst du an zu googeln. Das ist ja ähnlich wie Dr. Google bei Krankheiten beim Mensch. Da liest du ja die wahnwitzigsten Sachen zwischen sofort stehen lassen, den Wagen bloß nicht weiterfahren, bis hin zu, ach, ich bin da noch 3000 Kilometer gefahren. Die meisten Stichworte, die ich diesbezüglich gelesen hatte, waren Richtung Dieselpartikelfilter, irgendwelche Sensoren, keine Ahnung, wo der sitzt. Ich bin kein Kfz-Mechaniker. Ich habe mich dann für die Variante entschieden, fährst du erstmal weiter, solange die Karre noch fährt. Und ich, ja, fühle mich da bestätigt. Also die Lampe blieb also ganz Italien immer dauerhaft an bei jedem Start. Und um es jetzt vorwegzunehmen, tatsächlich, als wir wieder zurückgefahren sind, als wir in Freiburg da auf dem letzten Landvergnügenhof waren, an dem nächsten Morgen, als wir losgefahren sind, war die plötzlich nicht mehr da. Kam auch nicht mehr die Meldung und ist bis heute auch nicht mehr aufgetreten. Ich vermute schon, dass es irgendein Wärmeproblem ist. Also vielleicht irgendein Sensor, der aus vielleicht fälschlicherweise auslöst. Es war schon sehr auffällig, dass es jetzt nur in der Zeit passiert ist, wo wir bei 30 Grad irgendwo unterwegs waren. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, fahr mal nach Fiat und lass den Fehlerspeicher auslesen. Aber die Option habe ich ja noch, muss ich mal überlegen, ob ich das noch mache. Vielleicht gibt es ja der eine oder andere Hörer, der da irgendwie eine Erfahrung hat. Ich darf gerne mal Feedback geben.
Ich bin ja auch Hörer und habe da auch Erfahrung.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Letztes Jahr waren wir hier ganz in der Nähe bei uns an einem See und haben da auch eine Nacht verbracht. Und da bin ich auch auf Keile gefahren. Und nachdem ich auf die Keile drauf gefahren bin, hatte ich auch diese Sache. Und weil bei uns im Dorf es tatsächlich einen Fiat-Händler gibt, der auch Fiat Professional macht, war das Ding relativ schnell dann auch, habe ich gedacht, gut, in der Woche brauchst du es dann ja relativ selten, das Wohnmobil. Also habe ich am Montag angerufen, das Ding am Dienstag dahin gebracht und am Mittwoch wieder abgeholt. Und was war es? Es war irgendein Kupplungssensor. Also wenn du die Kupplung trittst, der Sensor dafür, der war irgendwie kaputt. Hatte also mit Motor... Naja, wenig zu tun. Also das alleine, dass da Motor steht, heißt nicht, dass es wirklich was mit dem Motor ist.
Nein, ich hab das, mir dann das ist danach, natürlich klar.
Ich habe mir dann danach, Thomas, ganz kurz noch, ich habe mir dann danach ein OBD-Bluetooth-Gerät gekauft. Die kriegst du so für 15 Euro auf allen Internethandelsplattformen. Das ist so ein Ding, damit kannst du, das kannst du in diese OBD-Schnittstelle stecken. Das ist ja diese Diagnoseschnittstelle, wo der Fiat-Händler auch sein Diagnosegerät dran anschließt. Und das baut dann so ein Bluetooth-Ding auf und dann gibt es Apps fürs Handy und damit kannst du dann den Fehlerspeicher selber auslesen. Und ich habe es ja jetzt noch nicht gebraucht in der Hinsicht, aber das liegt hier im Wohnmobil, damit ich dann nachgucken kann, ob es was Dramatisches ist oder ob es nur wieder was ist, was eigentlich keinen interessiert.
Da müsste ich ja jetzt eigentlich zum Jan fahren, den Honig abliefern und dann zu dir fahren, um den Fehlerspeicher auszulesen.
Kannst du gerne tun. Also du darfst auch eine Nacht hier stehen, ich gebe dir auch Strom.
In der Tat habe ich mal, warum auch immer, aus Lust an Spielerei für meinen Firmenwagen, für den VW, habe ich mir was Ähnliches mal zugelegt, aber das war sündhaft teuer, von der Firma, ich glaube Kali oder wie die heißt. Da habe ich mir so ein Ding, aber ich glaube, das ist, ja genau, da steckst du auch auf diesen Diagnosestecker und dann war da auch eine Software bei, aber ich habe es irgendwann wieder zurückgeschickt, weil ich, klar,
10 Euro, 15 Euro,
sowas. Ob man dann noch zu, ja, okay, das wäre mal ganz interessant, das musst du dann noch.
Leider
mal,
ist mein Stecker schon belegt, von daher muss ich.
Ja.
Wie belegt man den? Womit belegt man den?
Ich weiß nicht, dass ich mit der Aussage dich ziehen kann.
Ich will meinen auch belegen.
Ja, da hängt ein Head-Up-Display drin, sodass ich dann im Auto auch die Geschwindigkeit von dem als Digitalwert.
Also nachgerüstet quasi. Ah, interessant. Ja. Und wo hast du das Head-Up-Display? Wie ist es montiert?
Es klebt quasi auf so einem, ja, wie heißen diese Handy-Halte-Pads, diese gummierten Dinger. Dann habe ich mir im 3D-Drucker noch ein Abschirmungscase gebaut, sodass mich das nicht direkt blendet, sondern dass es tatsächlich nur in die Windschutzscheibe spiegelt und nicht mich direkt anstrahlt. Und damit kann ich dann in der Windschutzscheibe Motordrehzahl sehen, ich kann die Geschwindigkeit sehen, auch die Temperatur, da gibt es ein paar Sachen zum Einstellen. Da gibt es verschiedenste Optionen, gibt es auch bei diversen Internetversandhändlern oder bei den Kollegen der Männerfraktion, des Männerspielzeuges aus Baden-Württemberg, hier Pearl, die haben da auch ein paar Optionen, die kosten nicht viel. Dann steckt er einfach im ODB, ne, glaube ich, ist egal. In den Port, kleines Kabel dran, USB, dann liegt er vorne im Führerhaus.
Ja, ist ganz interessant, weil der viel zitierte Matthias hier, Grüße raus, der das gleiche Mobil fährt wie ich, spielt auch keine Rolle, aber wir fahren ja alle drei Fiat und er hat halt eben ein serienmäßig verbautes Head-Up-Display und sagt mit Recht, dass er sehr glücklich darüber ist, weil die Armaturen in dem Fiat teilweise ja wirklich schlecht ablesbar sind. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, ich muss ihm da Recht geben. Also der Tacho ist schon schwer abzulesen.
Ja, vor allem, manchmal, wenn du gewohnt bist in anderen Autos. Und ich sag mal, Thomas, wir fahren ja immer beide auch relativ moderne Autos, dadurch, dass wir Firmenwagen durch den Außendienst haben. Wenn man es gewohnt ist, mit einem Head-Up-Display zu fahren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte es da auch haben, gerade wenn man die Geschwindigkeit mal eben ablesen will, dieser Mini-Seitenblick nach schräg unten, zu sagen, okay, ich fahre 55 in der geschlossenen Ortschaft, minus Toleranz des Tachos, dann passt es.
Interessant, ja. Okay, vielleicht noch ganz abschließend, damit es jetzt wirklich nicht zu lang wird. Ich will euch jetzt nicht hier mit meinem Urlaub ewig nerven hier, weil ihr wartet ja auf euren, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Aber abschließend noch auf dem letzten Landvergnügenhof, auf der Rückreise dann eben aus dem Süden, ist mir dann auch noch irgendwas passiert, was vielleicht auch mal passieren muss.
Warte nochmal, Thomas, jetzt will ich wieder wissen, hast du es, bevor du das erklärst, hast du wieder so geplant? Also hast du wieder dir mit der App 5 Höfe in die Auswahl gezogen und deine liebe Frau hat dann kurz vorher angerufen? Okay.
Tatsächlich.
Und nach welchen Kriterien hast du die ausgewählt? Liegt an der Autobahn oder? Oder was war das Kriterium?
Wirklich, also dieser Hof, genau. Wir wussten, dass wir an Freiburg vorbeifahren werden. Und wir haben eine Stunde vorher uns für einen Hof entschieden und da angerufen. Und die Betreiberin des Hofs, mit der ich ja eben auch dieses Interview geführt habe, die war ganz cool drauf und sagte, ich bin zwar nicht da, aber hinter dem Spielplatz, hinter der Schaukel auf der rechten Seite ist ein Stellplatz, da könnt ihr euch einfach hinstellen. Ich bin dann um 17:30 abends da, kein Problem.
Cool.
Und da sind wir dann dahin gefahren und da habe ich mich aber leider ein bisschen verheddert. Ich habe die etwas kompliziertere Anfahrt genommen, wo die Dame auch sagte, ihr habt euch also darunter getraut. Und ich habe sie nachher im Interview gefragt, ob das nur mir passiert ist bislang oder ob es, nee, sagt sie, sind schon auch noch welche mit wesentlich größeren Mobilen darunter gefahren, aber es gibt halt einen viel leichteren Weg, einen einfacheren Weg. Gut, aber man fährt halt dem Navi nach und das Navi hat mich halt diesen kleinen, engen Weg runtergeführt und dann ist das passiert, ja, was vielleicht mal passieren muss mit dem eigenen Mobil. Ich bin wirklich seitlich in einen Graben gerutscht und das war kein schönes Gefühl. Also ich bin beim Zurücksetzen zu weit rechts rüber geraten und bin sowohl mit Vorder- und Hinterreifen einmal mit einem Rums nach rechts abgerutscht und dann stand das Wohnmobil tatsächlich etwas schräg. Und ich habe einen riesen Schreck gehabt. Ich dachte, ach du Scheiße. Und dann erstmal ausgestiegen und geguckt. Und ja, stand dann mit beiden Reifen in einer ziemlich großen, also wie so ein U halt, so ein Halbrund, ein großes Kunststoff-Halbrund, das eigentlich als Regenrinne diente. Da stand ich dann mit beiden Reifen schön drin. Und dachte mir, hier kommst du nie wieder raus. Oder vielleicht nur mit einem Trecker, mit Hilfe eines Treckers. Ja, also letztlich vorwärts ging halt auch gar nichts, alles nur irgendwie durchgedreht, da die Räder und nichts passiert. Und dann bin ich mit vollem Risiko und voller Wucht dann rückwärts mit eingeschlagener Lenkung habe ich dann mal alles gegeben und dann bin ich da irgendwie rausgekommen. Aber tatsächlich auch die Radkappe etwas verschrappt bei der Aktion, aber war heilfroh, da wieder aus der Pampe rausgekommen zu sein. Der Jan zeigt an. Jan hat noch ein paar Radkappen.
Ich habe drei, weil eine haben wir verloren. Jetzt habe ich noch drei, die habe ich abmontiert.
Aber es war halt auch ein schönes Erlebnis. Ich glaube, das sind so diese kleinen Abenteuer, die auch irgendwie dazugehören.
Das ist auch eine Zufahrt,
ne?
Also die kurz vor dem Hof durch den Wald da?
Ja. Ja, allerdings, das ist jetzt zu schwierig. Eigentlich war ich schon auf dem Hof, bin nur auf dem Hof selber falsch gefahren und bin dann wieder so eine Einfahrt reingefahren, wo es aber nicht weiterging und bin dann auf dem Hof quasi rückwärts gesetzt und es war halt alles ziemlich eng und zack, saß ich da fest. Aber wie gesagt, kann passieren und wir sind wieder rausgekommen und im Nachhinein habe ich gesehen, da wurde auch Landwirtschaft betrieben und ich habe am nächsten Morgen übrigens die ganz, ganz liebe Betreiber, mit denen wir uns unterhalten haben, ich habe am nächsten Morgen den Betreiber auch mit dem Traktor fahren sehen. Also ich glaube, es wäre kein Thema gewesen, mich da irgendwie wieder rauszuziehen. Gerade auf solchen Höfen wird dir mit Sicherheit irgendwie geholfen dann. Ja, da standen wir dann halt noch eine Nacht, auch sehr schön, idyllisch. Kostenloses WLAN konnte genutzt werden. An dem Abend hat Deutschland gespielt. Das war für mich ein Segen, weil in der Pampa, da gab es quasi kein Mobilfunknetz, also quasi wirklich fast gar nichts. Also manchmal hat's wirklich kein Netz, wie das immer so auf dem Land schon mal ganz gerne ist. Aber die sind da ganz, ganz selbstlos und lassen das WLAN zu, ohne Passwort. Also ganz easy. Einfach. Und auch da haben wir nett eingekauft und wie gesagt, ein nettes Interview gehabt und dann ging es am nächsten Morgen nach Hause und dann kam halt die Geschichte noch mit dem Ultralauf, das hat man schon eingangs erzählt und jetzt bin ich zu Hause, das Wohnmobil steht frisch geputzt zu Hause und jetzt muss ich glaube ich lange erstmal warten, bis es wieder richtig losgeht.
Wenn es jetzt frisch geputzt ist, dann kann es bald
kriegt es auch einen Aufkleber. Damit uns die Hörer draußen erkennen, ja, ihr müsst nach Aufklebern abgefahrenpodcast.de suchen. Da könnte dann in dem Fall momentan nur der Jan oder ich drin sitzen. Der Axel ziert sich noch ein bisschen. aber ja, wie gesagt, das ist ja, das war meine Geschichte. Das war unser Sommerurlaub. Viel erlebt. Viel spannende Dinge, viel schöne Dinge, viele schöne Stellplätze. Im Übrigen, der günstigste Stellplatz war tatsächlich am Comer See in erster Reihe am See, hat gekostet 25 Euro inklusive Strom. Fand ich echt einen fairen Preis.
Das ist gut.
Das Gleiche habe ich jetzt im Übrigen auch bezahlt, 26 Euro in Hamburg. Das war auch ein ganz toller Stellplatz direkt an der Elbe.
Sag mal, wie der heißt.
Ja, ich gucke gerade noch mal eben. Das heißt an der Bunthauser Spitze.
Okay.
Genau. Wohnmobilstellplatz Elbepark Bunthaus. Das ist die Stelle, wo sich die Elbe in Norderelbe und Süderelbe aufteilt. Also ich stand jetzt quasi an der Norderelbe. Kostet 26 Euro da die Nacht, mit inklusive Strom, Waschhäuser, nettes Restaurant auf dem Platz. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der mal in Hamburg einen Zwischenstopp macht.
Mhm. Und ich kriege nichts dafür, dass
ich jetzt Werbung dafür mache. Ich mache das einfach aus Überzeugung. Ich bin ziemlich genau mit dem Fahrrad, mit meinem ledierten Knie, habe ich es dann doch noch geschafft, 15 Kilometer zu den Landungsbrücken gefahren.
Okay.
Mhm. Es gibt aber auch direkt eine Bushaltestelle vor Ort. Also da kann man auch direkt in den Bus steigen.
Also wenn es wieder typisch Hamburger
sehr
Wetter ist,
dann kann man noch im Bus fahren. Sehr netter Betreiber. Wie soll es auch anders sein? Denn der heißt Thomas Müller.
Echt? Sehr cool.
Das nochmal so als kleine Anekdote. Und so, Jungs, jetzt, das war, ich hab da genug.
Ja, Fernweh, du hast Fernweh erzeugt. Ich will auch los.
Ja, ja, es dürfte ja irgendwie, der Nachteil ist ja, wenn ich davon erzähle und ihr schaut nur schmachtend hinzu, der Nachteil für mich liegt da jetzt darin, dass vermutlich euer Urlaub noch kommt.
Ja, ich habe ja deine Reise verfolgt. Du hast ja fleißig Tagebuch geschrieben. Ja. Und, oder Tagebuch gepostet. So muss man es ja vielleicht sagen. Und ich habe das verfolgt und ich verfolge auch den Matthias noch, der immer noch unterwegs ist. Nee, ich sag's nicht. Ich habe echt Fernweh im Moment und ja, wird Zeit. Wird Zeit.
Aber Jan, du warst doch auch weg, oder nicht?
Ja, ein Wochenende durfte ich mal raus, ohne Kinder. Auch das war schön.
Oh.
Ja, wir waren ein Wochenende kurz im Sauerland. Haben uns eine Mini-Auszeit genommen, sind tatsächlich auch erst Samstag losgefahren an die Ruhr, haben dort sehr lecker am, jetzt weiß ich den See nicht mehr, bei Meschede an dem See sehr gut Abend gegessen, waren mit dem Fahrrad dort.
Hennesee, kann das sein?
Hennesee heißt er, genau. Ja, genau, danke. Wir waren dann da mit den Fahrrädern hingefahren, haben sehr gut Abend gegessen, ein, zwei Bier getrunken, haben auf dem iPad, weil die hatten kein Public Viewing, Deutschland spielte halt, das war das wahrscheinlich der gleiche Tag, wie du in Freiburg warst. Und ja, wir haben dort auf dem iPad einfach das Deutschlandspiel mitlaufen lassen, mit einem ganz, ganz, ganz leisen Kommentar. Aber witzig war, wir wussten ja immer schon, wenn die Tore fielen und,
Jan,
die Nachbarn, die Nachbarn kriegten das dann irgendwann mal so über ihre App mitgeteilt und wir so, ja, ist schon seit 3 Minuten.
Und irgendwann fragten die alle, ob sie kommen können. Genau, das ist mir. Ich habe ja mehrere Deutschlandspiele geguckt tatsächlich im Urlaub, sowohl, ich glaube, am Lago als auch am Comersee. Und ich habe halt immer übers Internet geguckt und ich war immer der Doofe, der zu spät dran war. Und dann habe ich immer schon in der Umgebung die Satellitengucker jubeln gehört. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so, jetzt gleich fällt ein Tor, jetzt kannst du auf den Bildschirm gucken. Ja. Wir waren also vorgewarnt. Und das ist echt teilweise so eine große Verzögerung, dass sich gerade der Angriff erst aufbaut. Dann irgendwie so hinten aus der Abwehr heraus wird dann gespielt und links und rechts. Und irgendwann fällt dann auch mal im Internet das
aber
Tor.
Das kannten wir schon von vor, wann sind wir umgezogen? Es ist 15 Jahre her. Also ich sag mal, vor 18 Jahren kannten wir das schon. Da haben wir im Garten Public Viewing mit Freunden gemacht. Und wir
Kabel und Sand.
Genau,
ist
wir hatten Sand,
ne?
Und die anderen hatten Kabel und die Nachbarn haben schon gejubelt und bei uns dauerte das noch 25 Sekunden. Na, danke.
Mann. Das ist. Aber das würde trotzdem nicht dazu führen, dass ich mir deswegen eine Satellitenschüssel aufs Dach schraube. Das wird de facto nicht passieren. Ich habe jetzt festgestellt im Urlaub, es hat irgendwie immer noch geklappt. Also meistens übers WLAN, tatsächlich der Campingplätze, die waren gar nicht so schlecht, wie vielleicht der Ruf manchmal ist. Ich konnte auf jedem WLAN, sowohl am Lago als auch am Comersee, konnte ich streamen. Und nahezu ruckelfrei.
Es hat bist ja auch nicht in der Hauptsaison unterwegs. Du musst auch in der Hauptsaison fahren. Jetzt, wenn die Sommerferien sind, so Anfang August, da fährst du mal an so einen, genau. Und dann reden wir nochmal über Campingplatz-WLAN.
Da bin ich sehr dankbar, dass ich das nicht musste.
Ja, aber meine.
Im Übrigen, ja, die Fülle, vielleicht nochmal abschließend, also es waren fast nahezu auf allen Campingplätzen war für uns noch was zu haben. Also wir haben keine, wenn ich jetzt recht überlege, wir hatten keinen Platz, doch einen hatten wir am Bodensee, der war tatsächlich voll, weswegen wir dann eine Nacht auf dem Schotterparkplatz gestanden haben, aber auch mit 10 anderen Wohnmobilen, alle in Reihe und Glied, auf so einem Ding, wo man halt in Parkautomaten Geld einschmeißt. Ansonsten, gerade auch in Italien, konntest du die Plätze aussuchen. Ne? Also du hattest wirklich die freie Auswahl. Das war echt cool.
Ja, ist aber Vorsaison, also nicht andersrum, nicht Hauptsaison. Ne? Das wird sich in den Sommerferien halt massiv ändern.
Ja.
Ja. Jan, ich habe Fotos gesehen, da habt ihr wirklich direkt an der Ruhr gestanden, also mit vis-à-vis sozusagen, wie man so auf Englisch sagt. Und das war euer Platz oder das war nur mal kurz für ein Foto?
Nee. Ja, Insta-Foto machen und weg, ne? Genau. Das war tatsächlich genau. der Platz, also ein offizieller Stellplatz. direkt an der Ruhr, eigentlich ganz idyllisch. Tagsüber ist gegenüber ein Freibad, das heißt entsprechender Lärmpegel, aber die sind dann abends dann auch weg. Als wir vom Essen wieder kamen, war da Totenstille. War sehr schön. Die Ruhr war auch gemächlich und in der Nacht kam dieses Wahnsinnsgewitter, was hier durch Nordrhein-Westfalen gezogen ist. Das war im Wohnmobil auch schon toll. Ich mag sowieso den Regen auf dem Dach, aber das war schon, wow. Starker Regen. Und am nächsten Morgen haben wir uns die Ruhr angeguckt. Oder Andrea sagte die Nacht so, boah, hoffentlich geht die Ruhr nicht über die Ufer. Nee, ich sag, komm, das ist, so viel geht nicht. Ging auch nicht. Aber die Ruhr war am nächsten Tag tatsächlich massiv voller. Also massiv. Das waren etliche Dezimeter höher. Also das war schon signifikant. Das war gut. da haben wir tatsächlich dann gestanden. Haben dann in Ruhr gefrühstückt, sind dann von da aus aber dann nach Winterberg hochgefahren, weil ich habe zum Geburtstag eine Mountainbike-Schulung bekommen und die durfte ich dann da oben auf diesen Trails machen. Nicht in diesem Funpark mit Springen und so, das ist nicht meins, dafür bin ich zu alt. Aber über die Trails und Fahrschule, also tatsächlich, wie fährt man und so, das war cool.
Ach, ja, cool.
Hat Spaß gemacht.
Bisschen Technik lernen. Ja. Kann glaube ich, nicht verkehrt sein, gerade beim Mountainbiken. Stichwort Schwerpunkt Verlagerung und genau. So wahrscheinlich, ne?
Ja, interessant. Ja, gut. Ja, das hat Spaß gemacht. Also das war meine oder unsere Mini-Reise ohne Kinder, gemütlich. War auch mal schön.
Ja, super.
Hat der Axel denn auch was gemacht?
Oh, der Axel hat auch was gemacht. Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass wir in die Lüneburger Heide fahren wollen als Familie. Und da hattest du, glaube ich, schon gesagt, wie heißt es, Schäferding oder so, dass du da dann auch hinfährst. Und ich hatte Soltau gesagt, aber es ist letztlich dieselbe Gegend. Genau, da waren wir für drei Nächte. Und das war auch sehr schön, ein schöner Platz. Ich überlege gerade, wie er heißt. Man muss ja immer irgendwie nachdenken. Ich glaube, der heißt Campingpark Lüneburger Heide. Und ist so ein bisschen eine Alternative zu dem recht bekannten Südseecamp, was auch da in der Nähe ist. Das Südseecamp ist ein 5-Sterne-Platz und ich glaube, das war ein 4-Sterne-Platz. Auch gute Sanitäranlagen, ein bisschen anders angelegt. Also die hatten zwischendurch auch mal Platz gelassen. Also die hatten nicht jeden Quadratmeter Wiese auch als Campingplatz genutzt, sondern die hatten dann so ein Kräuterbeet und so ein Wildblumenbeet und eine Bienenwiese und so weiter. Und die hatten so einen Naturbadeteich. Das war wohl früher mal ein Schwimmbad. Und unsere Tochter wollte dann auch baden gehen abends und dann sind wir da hingegangen und dann stand sie so wo mal das Sprungbrett war, wo man quasi hätte reinspringen können. Und dann macht sie quack, 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 quack. Und dann guckte sie so ein bisschen überrascht und fragte sich selber, ob sie das jetzt wirklich machen soll. Hat sich dann dafür entschieden, noch ein paar Meter weiter ins Wasser zu gehen. Aber da waren dann auch tatsächlich nicht wenige Frösche drin. Genau, die da quakten. Sehr schön. Gute Bäckerei in der Nähe und ich war auch laufen, ein kleines Ründchen mit meiner Frau und hatte das dann so geplant, dass wir am Ende an der Bäckerei vorbeikommen. Ah, traumhaft. Genau, im Heidepark Soltau waren wir zum allerersten Mal. Auch ein spannendes Erlebnis, also genug Adrenalin am Ende. Und jeder, der da mal hinfährt, dem sei gesagt, alle Autos, die auf dem Parkplatz stehen, fahren dann los, wenn du auch losfahren willst, weil alle dieselbe Idee haben. Und da kann man sehr gut stehen. Also da kann man auch mit dem Wohnmobil direkt am Heidepark stehen. Würde ich, glaube ich, diesmal auch so machen. Dann ist man noch ein paar Minuten eher direkt an der beim Schlange anstellen für den Einlass. Irgendwie ist man direkt in der Pole Position. Und man, da sind auch Bäume, also auch so, dass man da im Schatten stehen kann und eigentlich auch wirklich ein schönes Wiesengelände. Da hat man auch genug Platz, dass man da noch Stühle rausstellen kann und so. Das hatten auch ein paar Leute gemacht, als wir da morgens ankamen. Und es fing dann so 17.30 Uhr, glaube ich, an zu regnen. Wir haben dann nochmal diese Wildwasserbahn gemacht und sind dann rausgegangen. Gegen 18 Uhr hören die Fahrgeschäfte sowieso auf und gegen 19 Uhr machen die zu. Und wie gesagt, man ist nicht der Einzige, der diese Idee hat, dass es jetzt eigentlich reicht und man nicht den ganzen Regen noch mitnehmen muss. Und dann wollten halt alle 2000 Autos oder was da stand, vielleicht waren es auch 3000, wollten dann halt zeitgleich losfahren. Was dann dazu führt, dass es nicht klappt, weil man am Ende fahren die meisten links rum Richtung A7. Kleiner Tipp, man kann auch rechts rum Richtung A7 fahren. Links rum Richtung A7 und dann staut es sich dezent zurück, weil alle natürlich auf eine Straße geführt werden. Und wir haben dann nochmal ein Süppchen warm gemacht und so weiter und uns das angeguckt, wie dann Leute anfangen zu hupen. nur bedingt weiterhilft. Oder dann quer über alle Wiesenplätze so drüber heizen, als wenn noch irgendwie der Ausweg da drüben wäre und so. Schon spannend, was manche Leute machen.
Das sind,
ja, Thomas?
Das sind so Erfahrungen, die eigentlich jeder auch mal bei einem Konzertbesuch wahrscheinlich schon mal erlebt hat.
Genau. Ne?
Weil es sind immer diese Veranstaltungen, die typischen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt enden, wie du es gesagt hast, und dann alle auf einmal los wollen, irgendwie zigtausend Menschen.
Ja.
Eigentlich hilft da echt nur eins. Er setzt sich einfach ins Auto und wartet, bis sich das irgendwie aufgelöst hat.
Ja, oder und im Wohnmobil, da gehst du nochmal aufs Klo und dann machst du nochmal einen Kühlschrank, genau. Guckst nochmal und dann machst du nochmal ein Butterbrot und so. Und dann haben wir mal so gewartet. Legst
dich nochmal ein Stündchen hin.
Genau, ich hatte auch schon überlegt, den Fernseher noch aufzubauen und so. Und aber dann hat es sich dann doch so weit aufgelöst, dass wir dann auch fahren konnten. Und genau, ja, also das entweder ihr parkt anders, dass ihr direkt am Ausgang parkt, oder ihr tut euch die Ruhe an. Also,
ist, genau. Ist so ein bisschen, ja, die Vollsperrung. Ne? Da ist Vollsperrung, haben auch den, die Gefahr verloren, den Reiz verloren. Nein, im Gegenteil. Also, Vollsperrungen stören mich jetzt nicht mehr. Dann geht man halt ins Wohnmobil und macht man halt. Das ist doch egal.
Okay. Ja. Genau.
Ich möchte auch mal in der Vollsperrung stehen.
Ich stehe in der Vollsperrung, wenn meine Tochter fährt, möchte ich anmerken. Zweimal schon. Aber einmal habe ich tatsächlich noch einen Salat genommen und bin kurz rausgegangen und habe den draußen gegessen. Die neidischen Blicke der anderen, die da so drumherum standen und auch draußen standen.
Wenn du anfängst, den Kühlschrank zu öffnen und da irgendwie alles rausholst. Die Stühle aufbaust. Da gibt es auch einen legendären Film aus den 80er Jahren, Der Superstau.
Ja.
Sehr empfehlenswert.
Zumindest damals war der empfehlenswert.
Ja, schön, aber haben wir alle ein bisschen was erlebt. Das ist doch was. Das zeigt einfach, dass man, das finde ich einfach so toll, dass man eben auch so ein Wohnmobil mal zwischendurch durchaus nutzen kann und meiner Meinung nach auch sollte. Und das sagt ja auch jeder, der sich so ein Gerät angeschafft hat, dass natürlich wenig Sinn macht, nur einmal im Jahr die 3 Wochen damit in Urlaub zu fahren, sondern Ziel soll es irgendwie sein, dass man da auch übers Jahr verteilt Spaß dran hat und das vielleicht auch sinnvoll nutzt. Mhm. Und das zeigt sich ja hier. Also wenn ich überlege, wie viel wir auch trotz Corona jetzt schon zu berichten hatten, ob es jetzt Momo-Dinner war oder vereinzelte Kurztrips von uns, zeigt es einfach, dass das möglich ist und Spaß macht.
Mhm. Ja, was auch
also schön ich ist. Ja, Jan, mach erst mal.
Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Gut, Was ich auch schön finde, ist, wenn man dann rekapituliert die Reisen oder beziehungsweise jetzt, Thomas, ich habe es gerade schon mal angesprochen.
Lass uns mal auf das Thema kommen.
Dass ich deine Reise ja verfolgt habe. Der Axel weiß zwar schon, wovon wir sprechen, aber weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Ich habe mal ein Bild jetzt auch in unser OneNote gepackt, in unser Dokument, einfach mal für euch jetzt vorher und nachher für die Hörer packen wir es einfach in die Episode rein. Das sind so Reisen oder das ist ein Reisetagebuch, was da geführt werden kann oder was der Thomas jetzt geführt hat, was einige Freunde auch führen, was ich aber auch regelmäßig führe und was ich meinen Freunden und Bekannten, aber auch meinen Eltern einfach zur Verfügung stelle. Und damit brauche ich dann nicht immer hergehen und sagen, ja, ich muss die Bilder an irgendwen schicken oder ich schicke sie nur an Facebook oder sonst irgendwo. Ich kann das sehr genau steuern, wo diese Informationen hingehen oder wer die denn sehen darf. Und ich kann halt meine Reise damit tracken, ich kann mir selber Notizen machen. Und jetzt wie bei Thomas Reise, ich habe die verfolgt, Matthias verfolge ich ja immer noch, wie gesagt, der ist noch unterwegs und dieses Fernweh ist schon schön und mir macht das einen Heidenspaß, euch zu beobachten, wie ihr fahrt. Um es kurz zu erklären, wir reden hier über Polar Steps, ist eine App beziehungsweise eine Webseite, die kann auch über die Webseite aufgerufen werden, dort kann man sich einen Account machen und dein das Handy dann tracken lassen, wo man denn ist. Ja, man wird getrackt, muss man sich Gedanken darüber machen, will man das nicht. Ich finde es okay in dem Rahmen, dass ich das nicht an alle distributiere, aber es gibt natürlich, klar, die Server haben die Daten. Muss man wissen. Jetzt fährt man zum Beispiel los und sagt, fahre von zu Hause los und gebe einen Startpunkt an und dann die erste Übernachtung setze ich einen Punkt. Und diesen Punkt, diesen Step, kann ich dann mit Leben füllen, also mit Bildern, Texten, Anekdoten, was weiß ich, also wirklich ein Reisetagebuch schreiben. Das geht dann so weit, dass man am Ende auch die dokumentiert hat, wie viel Grad war es da, wie war denn der Wetterzustand, ohne dass man was tun muss. Das wird sozusagen automatisch aus dem Wetterdienst gezogen. Ja, und so kann man halt verfolgen und auch die Spur sehen, die der Einzelne gefahren hat. Und wenn man das dann, am Ende gemacht hat, und jetzt könnt ihr gleich mit Fragen kommen, aber am Ende kann man dann sogar ein Buch drucken lassen und ich habe diese Bücher gerade hier in der Hand. Ich habe hier einen Schinken, ich drucke mir die gerne in DIN A4 quer aus, damit die, wenn ich die aufklappe, dann halt so Doppel-DIN A4 Breite hat. Das ist haptisch ein echt tolles Buch, preislich im normalen Fotobuchsegment, aber haptisch eine Qualität, wo ich sage, als Fotograf, obere Klasse, definitiv obere Klasse, nicht diese Billig-Varianten, die es bei manchen Discountern gibt. Auch da gibt's gute, das will ich nicht in Abrede stellen, aber das ist wirklich haptisch toll. Und man hat sein Reisetagebuch nachher ja in der Hand von den Reisen, wo es sich dann lohnt, auch die zu drucken. Die App kann man dann verfolgen, entweder auf dem Handy, wenn man sich die App installiert. Die Freunde können die in der App installieren, kriegen natürlich dann auch Nachrichten, wenn ein neuer Step angesetzt ist. Und auf der Webseite kann man das auch verfolgen und kann sich die Bilder angucken und so weiter. Das ist jetzt mit Sicherheit noch nicht der ganze Funktionsumfang, aber das ist der Funktionsumfang, den ich nutze, um bei euch zu gucken und wo ich hergehe und sage, ich gebe meine Reisen dort rein und meine Freunde und Verwandten können gucken, wenn sie denn wollen. Wenn sie nicht wollen, lassen sie es halt sein. Aber ich finde das ein sehr schönes Reisetagebuch, genau. Bis hin zu dem Buch. Und dann sind wir wieder am Anfang, schließen wir den Bogen zum Anfang der Episode. Viele Podcaster schreiben ein Buch. Ja, ich habe auch Bücher, bei mir sind es aber dann die Reisetagebücher aus Polar Steps im Moment.
Du hast das sehr schön gerade gesagt. Du kannst tatsächlich genau bestimmen, wer deine Reisen oder deinen Reisen folgen kann. Du kannst also sagen, es kann grundsätzlich jeder meiner Reise folgen, dann teile ich das halt öffentlich. Oder ich kann sagen, ich teile diese Reise nur mit meinen befreundeten Polar Steps Freunden. Oder ich verberge das komplett nur für mich. Das kann ich natürlich auch machen. Wenn ich dann beabsichtige, mir daraus später ein Buch zu erstellen, kann ich sagen, das ist nur für mich. Es kann keiner verfolgen. Auch das kann ich tun. Und Polar Steps, jetzt kommt immer dann auch die Frage auf, die tracken das ja eben mit dem Smartphone. Jetzt könnte man sagen, oh, was ist mit der Batterielaufzeit? Da schickt Polar Steps immer sofort eine Meldung raus. Wir brauchen die Erlaubnis, dann mit deinem Handy zu tracken, aber es wird nicht viel mehr Strom verbrauchen. Ja, also das haben sie wohl so geschickt.
Also ich sehe keinen signifikanten Unterschied im Stromverbrauch.
Ja, dafür hast du dann nachher fein säuberlich tatsächlich auf der Landkarte, kannst du dann noch nachverfolgen, wo du lang gefahren bist. Ich hatte jetzt leider bei meiner letzten Reise einen kleinen Fehler im System. Ich habe ein paar Steps verloren, die musste ich nachträglich wieder hinzufügen. Dann wird da so eine Fluglinie drüber gezogen. Ich habe nicht mehr die Originalstrecke, deswegen stimmt auch die Gesamtkilometerzahl dann am Ende nicht. Aber das ist jetzt ein Ausnahmefall, der bei mir da passiert ist. Insgesamt gebe ich dem Jan da recht. Ich bin allerdings wahrscheinlich nicht ganz so akribisch wie du. Ich finde das eigentlich jetzt, ich habe da jetzt wirklich noch was mitgenommen. Ich müsste da noch mehr Arbeit reinstecken und ein bisschen geschickter noch Text. Eigentlich kommen wir schon in diesen Moment, wir haben ja letztes Mal in den Episoden so aus Spaß gesagt, ja, hat deine Frau denn Tagebuch geführt? Das könntest du dir fast schon sparen, wenn du dann aber anstattdessen Polarsteps wirklich präzise und ordentlich pflegst. Dann kannst du dir das fast schon sparen, weil auch das, solange der Account besteht, bleibt dann für die Ewigkeit. Spätestens, wenn du dir das als Buch druckst, so wie der Jan das macht, dann hast du alle Texte, Fotos und alle Erinnerungen dann eben in einem Buch zusammengefasst.
Ich mache sogar teilweise so, dass ich die Steps setze, obwohl ich noch keine Fotos habe. Also ihr wisst es, einige andere wissen es auch, wenn ich Fotos einsetze in solche Sachen oder zeige, dann sind die in der Regel zumindest mal angefasst, wenn nicht sogar fertig bearbeitet, aber zumindest angefasst, dass sie nicht so, wie sie aus dem Handy kommen oder aus der Kamera kommen. Ich mache es ganz oft so, dass ich die Steps schon setze an den Punkten, wo wir gerade sind. Wenn wir jetzt sagen, oh, da an dem Stellplatz stehen wir heute Abend, dann mache ich den Punkt da schon mal hin, dann wissen meine Eltern schon mal, okay, da übernachten die. Die Bilder kommen dann entweder vielleicht am Abend, wenn ich Zeit habe, und wenn ich mal 5 Tage keine Zeit habe, dann wird's ein bisschen stressig, weil bei meiner, ich sag mal, Bilderflut ist falsch, aber bei dem, was ich an den Bildern mache, dann kommt auch ein bisschen Arbeit zusammen und aus meinen 4, 5 Kameras dann zusammenfrügen und so. Aber das ist dann halt mein Problem, eben, weil ich das halt so mache. Wenn du es nur auf dem Handy machst, dann ist es sogar ganz einfach, weil du quasi aus dem Handy direkt den Upload machst.
Jetzt haben wir ganz viel erzählt aus unseren Erfahrungen. Jetzt wäre ja mal interessant zu wissen, was der Axel darüber denkt oder ob er auch Fragen gleich dazu hat. Ja. Aus der Sicht eines Podcast-Hörers, der er ja ist, haben wir gerade gelernt. Ja. Genau. Soll der Axel doch jetzt mal sagen, was deine Gedanken dazu sind?
Also die erste Sache, die mich interessiert, du hast gesagt, man kann gucken, wo man lang gefahren ist. Und du hast gleichzeitig gesagt, er zieht nicht so viel Akku. Das wird jetzt für mich darauf hindeuten, der nimmt, weiß ich, alle Minute oder so den GPS-Punkt oder alle 30 Sekunden oder so. Okay, also das geht nicht wirklich darum, dass wenn ich jetzt durch eine Stadt durchgefahren bin, dass ich dann nachvollziehen kann, Poststraße, dann links in den Rathausplatz und dann rechts wieder in Ferdinand.
Soweit ist es nicht aufgelöst.
Genau, das braucht ja auch keiner, aber ich wollte nur mal noch, also man kann da reinzoomen, habe ich aber verstanden, also man kann so ein bisschen rein und rauszoomen, also jetzt Thomas Italienreise könnte man dann ein bisschen hin und her zoomen, okay. Und was ich cool fand, Jan,
ich hake kurz ein. Du kannst auf die einzelnen Steps gehen, du kannst tatsächlich zoomen bis auf die Punkte. Gefühlt würde ich sagen, macht er alle Viertelstunde einen Punkt. Bei Wanderungen siehst du das, dass du dann vielleicht nur 3, 4, 5 Punkte hast.
Genau. Siehst du so Striche dann?
Also wenn du eine Wanderung machst von 2 Stunden, dann siehst du da so ein paar Punkte drin. Das ist nicht viel, aber du siehst schon, dass du dich von dem Stellplatz wegbewegt hast und einen Kreis gelaufen bist. Das war das eine, was du gesagt hast, und das andere habe ich vergessen.
Ich wollte noch fragen, diese Sache mit den Fotos, also ich mache auch schon mal Fotos mit einer richtigen Kamera außerhalb von einem Handy, insofern finde ich das natürlich auch gut, also hätte ich auch ungern nur die Handyfotos in so einem Buch drin, wie du das gerade gesagt hast, das ist da dann, wenn man sowas produzieren lässt, auch schon wahrscheinlich 50 € plus und da sehen oft Smartphone-Bilder dann schon nicht mehr so gut aus. Insofern, das heißt, ich kann auch nachträglich dann über die Webseite hingehen und sagen, okay, jetzt meine Bilder von der Zugspitze, die kann ich auch Wochen später dann da hinzufügen. Ja. Also ich mache ein Handybild von der Zugspitze, dann weiß ich, okay, das ist die Zugspitze und der Rest, damit die zu Hause gebliebenen neidisch auch das Bild von der Zugspitze sehen. Und die restlichen Bilder kann ich dann nachträglich hinzufügen, um dann danach ein Fotobuch zu machen zum
Beispiel. Ja, genau. Das kannst du machen. Das ist ein gutes Anwendungsbeispiel. Ich mache das halt in der Regel mobil. Mein Workflow ist da anders, was ich gar nicht über den Rechner mache, sondern meistens über das iPad. Ich ziehe die Kameradaten aufs iPad. Aber ein anderes Thema, das kann man Fotothema irgendwann draus machen, wenn wir Lust haben.
Fotopodcast.
Ja, gibt es auch genug. Aber Fotoreisepodcast, können wir ein Thema machen. Nein. ja, kannst du machen. Und das habe ich also auch schon gemacht. Und ganz wichtig ist, du kannst nachher, wenn du dieses Buch generierst, auch Fotos ausschließen, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt an einem Standort, weil es so schön war, 37 Fotos gemacht. Aber in einem Fotobuch 37 Fotos, die sehr ähnlich sind, macht nicht unbedingt Sinn. Also beschränkst du dich auf 5 oder 7 oder so. Und die kannst du dann quasi ausschließen, aber nicht löschen. Du löscht die nicht raus, sondern du schließt nur aus dem Fotobuch aus und sagst, die will ich drin haben. Dann kannst du dir sagen, wie du sie haben willst, mit einer, ich sag mal, etwas rudimentären Oberfläche der Möglichkeiten der Gestaltung. Aber es reicht aus und die Haptik nachher bringt es halt wieder zusammen, dass man sagt, das sieht doch trotzdem gut aus.
Okay, schön, ja.
Ich muss dir, Jan, ich habe wieder was mitgenommen. Ich muss echt sagen, ich habe bisher immer nur die App genutzt und ich habe mich gerade, während ihr euch unterhalten habt, mal auf der Webseite eingeloggt. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität, einen ganz anderen Charme. Ja. Das ist schon cool. Also das weckt halt auch Erinnerungen an Urlaubsreisen, der man sich dann später mal hingeben kann. Finde ich schon, schon bemerkenswert. Also schön, ist keine Werbung jetzt für Polarset, wir kriegen ja nichts dafür, aber wir sind ja nicht die Einzigen. Es nutzen mittlerweile relativ viele Menschen. Und
das Businessmodell ist auch relativ klar bei denen. Also dieser ganze Service ist erstmal kostenlos. Völlig kostenlos. Das Einzige, was wirklich Geld kostet, ist der Druck des Buches. Und der ist im normalen Segment, sage ich mal. Klar, die Discounter oder es gibt auch Anbieter, die machen Fotobücher für einen halben Preis, aber die sind dann haptisch nicht so gut, der Druck ist nicht so gut, die Farben sind nicht so toll. Also von daher, das Preis-Leistungs-Verhältnis des Buches ist wie ein Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Qualität des Buches. Also das ist schon okay. Und mit dem Zusatz halt dieses Reisetagebuches online. So sehe ich das im Moment und ich möchte es im Moment tatsächlich nicht missen.
Okay, was ich jetzt so gedacht habe gerade ist, das macht wahrscheinlich Sinn, wenn man so einen Roadtrip macht, so ein bisschen, wie der Thomas das gemacht hat. Wenn Thomas jetzt in einem zum Comer See gekachelt wäre und da seine 2 Wochen abgerissen hätte und wieder zurück, ist relativ langweilig auf Polarsteps, würde ich sagen. Da macht es nicht so viel Sinn, oder? Ist das,
Das kommt ja jetzt drauf an, was du dort vor Ort erlebst, was du dokumentierst. Also ich sag mal so, du kannst jetzt einen Step machen, ich bin jetzt am Stellplatz oder Campingplatz. So. Wenn du jetzt aber sagst, heute gehe ich mit dem Sub aufs Wasser, morgen mache ich eine Radtour, übermorgen mache ich eine Mountainbike-Tour, am nächsten Tag gehe ich in die Kletterwand, am übernächsten Tag mache ich eine Bergbesteigung, weil ich über den Gipfel will, dann hast du natürlich diese ganzen Seitenlinien von diesem Stellplatz aus, sozusagen diese ganzen Kurven, hast du dann schon auch dokumentiert. Und wenn du da natürlich auch Fotos machst und was zu erzählen hast, kannst du natürlich da auch was in dein Tagebuch schreiben. Du hast recht, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, also ich nehme mal das Beispiel, wie heißt dieser Riesencampingplatz da bei Venedig, irgendwie egal, dann fahre ich da hin und bewege mich aus dieser Anlage nicht
Marina
raus.
Marina di Venezia.
Dann habe ich dann mache ich nette Bilder vom Grill und nette Bilder von den Nachbarn und vielleicht von den Nachbarinnen. Und wie ich im Wasser bin und wie ich die Toilette entsorge und wie ich Brötchen kaufe. Ja, das. Aber vielleicht ist für manche auch
und
das
Grillfleisch interessant. Kaufe. Und nochmal Grillfleisch und nochmal Grillfleisch. Ja.
Auch das kann für die Verwandten ja interessant sein, wenn du sie an dem Urlaub teilhaben lassen willst, also im direkten quasi Live-Modus. Also ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen. Ja, ich denke, das wäre auch einer der Kollegen, die ich dann wahrscheinlich nicht so häufig gucken würde. Thomas Reise habe ich jetzt sehr intensiv verfolgt. Matthias verfolge ich intensiv. Der fährt da wie ein Blöder durch die Gegend und fährt auch noch wie ein ganz Blöder mit dem Fahrrad durch die Gegend. Der macht da Touren, wo ich sage so, wow. Und das ist höchst spannend. Wie gesagt, es kommt darauf an, was du erlebst, glaube ich, und was du dann auch da reinträgst. Ich glaube, das ist der Faktor. Ja. Und was ist deine Zielgruppe? Wen willst du erreichen? Wen willst du kriegen? Letztendlich hat es ja nichts anderes als einen Marketingaspekt. Deine Zielgruppe entscheidet das, was du bringst.
Übrigens noch eine kleine Ergänzung, Jan. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich bin da nur durch Zufall drauf gestoßen. Du kannst auch kleine oder ich weiß nicht wie große auch Videos einfügen.
Ja, Videos geht auch, genau. Kleine Videos geht. Ja.
Genau.
Ja. Alles klar.
Ja.
Auf jeden Fall spannend. Ich habe gerade die App schon angeschmissen.
Ich kann euch jetzt schon sagen, also jetzt vielleicht meine Statistik mal eben aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe 14 Länder besucht, seitdem ich Polar Steps benutze. 7% der Welt gesehen. Das ist ein bisschen hochgegriffen. War allerdings nur in Europa und einmal in Amerika. Man sieht die Länderflaggen, die ich bereist habe. Ich war 158 Tage unterwegs auf 19 Trips, habe 17.976 Kilometer dokumentiert, 1.456 Likes erhalten von meinen Freunden und habe insgesamt 317 Steps dokumentiert. Und die weiteste Entfernung, die ich mit dem Wohnmobil gemacht habe, war Budapest.
Interessant,
also auch das hinter dir noch eine Statistik.
Sehe ich mir gerade in den Statistiken. Ja, für Statistiken. Sehe ich das gerade, genau.
Ja. Genau. Okay. Also, wie gesagt, insgesamt spannend. Eine spannende App. Ich finde sie gut, ist sicherlich nicht für jedermann was und von daher. Aber wer Rundreisen macht oder wer was zu erzählen hat, der für den vielleicht etwas, um seinen Freunden mehr zu zeigen als nur ein WhatsApp-Status.
Ja.
Ja.
Okay, bevor wir jetzt zu dem Punkt und kommen,
vielleicht na,
ja, kann noch, ich, Thomas noch, ja.
Ich wollte gerade sagen, jetzt, ja, man hätte jetzt sagen können, wir können jetzt einen Bogen spannen. Ich könnte jetzt einen Bogen spannen von diesem Thema zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob das in deinem Sinne ist, Axel, ich wollte da jetzt ungern ins Wort fallen, aber ich glaube, was wir jetzt noch ganz zum Schluss noch anhängen können, ist, dass man ja in Polar Steps auch Reisen planen kann. Das hat nämlich der Jan gemacht. Der Jan hat seinen Sommerurlaub quasi schon mal im Vorfeld eingegeben, also hat die womöglichen, ne, so habe ich das richtig verstanden, die womöglichen Punkte, die ihr anfahren werdet, dort schon mal eingetragen, dem Kind einen Namen gegeben, wie die Reise dann heißen soll. Ein Arbeitstitel, genau. Und ja, ich weiß nicht, ob das okay ist für euch, dann könnten wir das Thema Reiseplanung mal angehen. Das hat man uns eigentlich auch mal auf die Agenda gesetzt, ne?
Genau.
Und wie gesagt, Jan hat es so gemacht. Vielleicht kann ich schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der Axel hat noch so ein bisschen was Analoges in den Raum geworfen. Und ich werde auch gleich gerne erzählen, wie ich es gemacht habe. Ja, wie fangen wir an? Ja, ich bin einfach mal so frei, ne? Weil der Jan gerade was trinkt. Wenn der gerade was trinken wollte, kann er direkt das Glas wieder absetzen. Dann kann der Jan mal erzählen, wie der denn grundsätzlich an eine Reiseplanung geht. Euch betrifft es ja, euch beiden. Ich bin aus der Nummer raus. Meine Planung ist ja zum Glück abgeschlossen. Die Reise ebenfalls auch. Aber bei euch kommt's ja noch. Wie gehst du daran, Jan? Es ist natürlich vielleicht jetzt auch in dieser Zeit noch ein bisschen was anderes, ne? Weil viele Menschen wissen gar nicht, wo es genau hingeht.
Ja.
In dem Moment, wo man drüber spricht, wie machst du es?
Also, dass ich es jetzt in Polar Steps schon eingetragen habe, liegt daran, dass ich mich einfach an euren Urlaubs ergötzt habe und gesagt habe, ich muss meinen Urlaub planen. Ich habe den also schon eingetragen, ich habe das Datum eingetragen und die zwei gesetzten Steps, die wir definitiv haben. Das eine ist quasi relativ am Anfang, wo wir unseren Sohn dann in einen Bus setzen, damit er auf seine Jugendreise geht. Und der zweite ist, wo wir unsere Kinder dann wieder in Österreich einsammeln. Also das sind so die beiden Steps, die sicher sind und der Start und das Ziel ist gesetzt. So. Ansonsten ist unser Urlaub in dem Fall relativ offen. Und ich plane oder wir planen den in der Regel so, dass wir uns eine Google Map machen. Das heißt, wir haben eine Google My Maps, heißt das, glaube ich. Ich mache mir die gerade mal eben auf. Diese My Maps kann halt verschiedene, ich sag mal, Sektionen haben. Ich habe da zum Beispiel eine Sektion Stellplätze, die wir besucht haben. Wenn ich dann, obwohl da bin ich ein bisschen faul, die trage ich in der Regel selten nach. Ich habe, wenn ich irgendwo von einem Stellplatz höre, sei es von euch, von irgendwem anders und ich sag mal auf den Medien, YouTube oder so, dann trage ich mir den ein, wenn ich den auch für gut befinde, dass ich dann einfach weiß, auch den könnte man mal anfahren, wenn man da in der Nähe ist. Das gleiche gilt für Campingplätze und das gleiche gilt für die Region zu besichtigen. Wenn da also zu besichtigen steht, jetzt müsste ich mal gerade gucken, ja, da sind ein paar Sachen, die wir einfach nochmal alle gucken wollen oder auch schon teilweise geguckt haben. Die tauchen dann halt in dieser My Maps halt auch irgendwie auf. Also in dieser Google Map, sozusagen als Punkte. So, und in dem Fall haben wir jetzt halt für diesen Sommerurlaub, habe ich einfach mal angefangen, die Punkte zu markieren, die gesetzt sind. Also Startpunkt, was ich gerade erzählt habe, und Einsammeln der Kinder wieder, die dann darunter kommen, diesen Gesetz. Dann habe ich einige andere Punkte auch schon gesetzt. Wir werden ein paar Freunde besuchen. einfach um mal auf einer Karte zu sehen, wo sind die denn überhaupt? Weil diese, ich bin ein sehr visueller Mensch. Und ich sehe jetzt halt auf dieser Karte, ah, da sind mögliche Übernachtungspunkte, da sitzen die Freunde, das sind Sachen, die wir mal uns angucken wollten. Die fasse ich halt in diesem Block zusammen, markiere die dann unter Umständen mit unterschiedlichen Farben. Also die, ich habe ein paar Fahrradtouren rausgesucht, die ich gerne mal oder wo ich gerne mal mit meinem Mountainbike fahren will. Die sind jetzt orange, die Übernachtungen sind blau mit so einem Hotelbett-Symbol. Die anderen Punkte sind halt dieses typische Google Maps-Symbol, dieses Runde mit der Spitze nach unten, wo wir uns angucken wollen. So, und jetzt kann ich halt im Prinzip, wenn ich unterwegs bin, oder weil die Planung ist jetzt im Moment ja noch ein bisschen vakant, wir wissen noch nicht genau, wie läuft das jetzt alles, dieses Jahr ist ja sicherlich noch ein bisschen anders, schau, dann werden wir das von Tag zu Tag oder hin die nächsten 3-4 Tage planen. Wenn ich jetzt an meine Reise denke, die wir in den Osten gemacht haben, die wird man auch sehen auf dieser Karte, die ich soeben angesprochen habe, da hatten wir im Vorfeld sehr deutlich geplant. Das heißt, wir wussten, welche Städte wir anfahren wollten, wir wussten, dass wir bestimmte Sachen besichtigen wollten. Die haben wir uns angemarkert, haben dann über Google Maps auch mal rausgefunden, wie viel Kilometer Strecke sind das denn? Okay, das sind 300 Kilometer Strecke, das müssen wir dann mal mit 3-4 Stunden einrechnen. Und haben einfach eine Excel-Tabelle gebaut, die übrigens auch in unserem Fotobuch von Polar Steps als letzte Seite drin ist, wo wir dann aber auch dann quasi nochmal eingetragen haben, wann haben wir getankt, wie lange haben wir wirklich gebraucht und so weiter. Also, dass man so eine grobe Idee hat von, weiß ich nicht, X nach Y brauche ich voraussichtlich 4 Stunden Fahrt oder ich brauche nur eine Stunde oder die kürzeste Fahrt waren 17 Kilometer, dann wissen wir selber, könnte man fast laufen. Ja, so bauen wir halt so eine Planung auf, also bei dieser großen Ostrundreise, wie wir dann da ja letztendlich ja die Idee hatten zu fahren, dass wir das unterwegs nochmal unter Umständen umschmeißen aufgrund von Wetter oder anderen Dingen, das ist immer machbar. Aber in dem Fall war es halt tatsächlich so, dass wir eine Excel-Tabelle hatten plus die Google Map, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie sieht diese Rundreise aus? Und die war dann in den 2,5 Wochen oder 3 Wochen, die wir es hatten, waren 3.500 Kilometer, die wir gefahren sind, wo wir eine Woche quasi in Kroatien gestanden haben, weil wir da schon vorgebucht hatten. Also diese Daten kann man dann ja alle schon eintragen, dass wir wissen, in 8 Tagen müssen oder sollten wir an diesem Campingplatz sein, den wir da vorgebucht haben. Ja, und so ist es halt eine Planung gewesen und dieses Jahr fahren wir relativ ungeplant. Wir gucken ein bisschen, wo es uns hintreibt. Und mit den Hintergründen Stellplätze schon markiert zu haben, Ideen zu haben. Also so ein bisschen so wie du mit deinem Landvergnügen die 5 Favoriten schon mal raussuchen.
Ich glaube auch, je höher die Anzahl ist der anzufahrenden Punkte, desto wichtiger ist eine konkrete Planung, ne? Weil sonst wird es nachher kompliziert, dann hast du nachher viel Hin- und Herfahrerei, womöglich sogar ungünstige Fahrwege. Also bei so einer Rundreise, wie ihr es hattet durch den Osten, ich weiß nicht, wie viel Anlaufpunkte ihr da hattet in Summe. Das wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Ich hatte ja gesagt, bei unserer Reise waren es jetzt halt 8 Stellplätze im Prinzip in Summe. Da hält sich das noch in Grenzen, das kriegst du noch gedanklich zusammen oder auch mit Google Maps auf dem Handy irgendwie herausdifferenziert, was jetzt ein sinnvoller Weg ist, um von A nach B
also
zu kommen.
Also wir haben 44 Steps in Polar Steps gemacht.
Ja, okay, das muss geplant sein. Da kann mir einer sagen, was er will, das geht halt nicht
naja,
anders.
Wobei, ne, weil Planung sonst, war nur grob, ne? Also es gab so ein paar feste Dinge und der Rest wurde halt dann entsprechend.
Ein bisschen Flexibilität gehört ja auch dazu, ja, muss ja auch sein. Ich meine, alles andere wollte ich gerade sagen, das wäre ja unschön, wenn du das jetzt sagst, nee, jetzt kann ich aus diesem Korsett nicht mehr raus. Das ist ja Quatsch. Ja,
dafür muss man dafür sagen, der erste Step oder die ersten 2 Steps waren die Abfahrt aus der Firma nach Hause, wo dann auf einmal ein Stau kam mit 3 Stunden, 23 Minuten Zeitverlust wegen Vollsperrung.
Ja, nur wenn ich jetzt plane, 3 Wochen in Kroatien auf dem Campingplatz zu verbringen, dann brauche ich, glaube ich, keine große Planung. Dann schmeiße ich das Navigationsgerät an und dann ist gut. Ne?
Ist ja nochmal so ein bisschen der Unterschied, also Navigation und Planung eben. Ne? Das ist ja nochmal klar, wenn ich von A nach B will dann oder von Step 5 nach Step 6, dann brauche ich vielleicht eine Navigation, dann nimmt man halt irgendwas, auch noch immer nimmt. Aber diese Planung ist ja nochmal so ein anderer Prozess und deshalb, das wollte ich mal wissen. Ja, wie habe ich das, wie mache ich das, wolltest du gerade fragen, richtig, Thomas?
Genau so sieht's aus.
Also ich bin großer Freund der Papierkarte, weil ich für mich da einen viel besseren Überblick kriege irgendwie. Also das habe ich schon als Kind gern gemacht, also dass ich mir so eine Papierkarte so komplett ausgefaltet habe und dann mich eine Stunde davor gesetzt habe und ach, guck mal hier und da, da und oh und da und so. Mag jetzt also ein bisschen achselspezifisch sein, aber ich habe halt zwei Karten jetzt im Moment von Deutschland. Eins ist Nord, eins ist Süd. Ja, also die sind jetzt auch nicht super detailliert. Also da kann ich jetzt nicht jeden kleine Kreisstraße drauf finden. Aber zum Beispiel eben diese Sache mit Soltau, da sieht man, ach guck mal, nach Hamburg ist ja relativ nah. Und da könnte man auch nach Lüneburg mal fahren und so. Also sowas sieht man dann, da finde ich ganz gut, während ich da bei diesen, also mir geht's immer so, bei der Google Map, da bin ich relativ, das ist man relativ vom Zoom-Faktor erstmal in diesem Ort, dann sehe ich zwar, da ist ein Bäcker, da ist ein Pizza und sonst was, das ist auch super, aber so für so ein Gesamtbild ist mir das immer zu klein. Und wenn ich dann da rauszoome, dann habe ich nur noch Hamburg und Hannover drin und der Rest fehlt mir. Also wisst ihr, was ich meine? Also das ist so ein bisschen auf der anderen Karte habe ich im Prinzip, da sehe ich, okay, zwischen Hamburg und Hannover, da kann ich dann mal so drüber gucken, ach guck mal, da ist ja, weiß nicht, Quedlinburg noch oder da ist das noch oder müsste man ja nur so ein bisschen weiter links fahren oder ein bisschen weiter rechts. Also deshalb mag ich eigentlich ganz gern Papierkarten. Also, aber das ist natürlich kein Hinderungsgrund, das dann nicht vielleicht doch dann auch so zu übertragen, wie der Jan das gesagt hat. Dass wenn man jetzt so eine grob sagt, ach guck mal, wir könnten da und dann da und dann da, dass man dann da so Google Maps in My Maps so eine Karte macht. Ich habe das auch letztes Jahr schon mal angefangen, aber dann tatsächlich nicht gemacht. Also das und dann mit Polarsteps dann die echten Wegpunkte setzt. Also das gefällt mir schon ganz gut. Also klingt wie eine runde Sache so für mich jetzt. So könnte man wirklich so, dass sich das ergänzt. Thomas, du sagst, es ist so ein bisschen so, dass du es auch okay findest mit Papierkarte. Das heißt, du würdest es auch so machen?
Also ich fand es super interessant, dass du das hier in unseren internen Chat in den Raum geworfen hast. Ich hab's nicht. Ich bin allerdings so groß geworden. Das ist meinem Alter geschuldet. Also ich komme noch aus einer Zeit, logischerweise, wie wahrscheinlich ja doch schon fast wir drei. Ich weiß nicht, der Axel ist ja noch der Jüngste im Bunde. Aber Jan, definitiv, wo ich mit dem Atlas auf dem Schoß versucht habe, einen Weg von A nach B zu finden. Mhm. Da gab es halt noch keine Navigationsgeräte. Da wusste man auch noch ungefähr, wo man hinfährt. Mir geht es ja heute oft so, dass man durch die Navigation gar keine Orientierung mehr hat. Die Karten drehen sich mit und du weißt manchmal gar nicht mehr, wo du bist. Ich gönne mir ja manchmal den Spaß und stelle Navigationsgeräte eingenordet ein, damit ich einfach auch mal sehe, ah ja, jetzt fahre ich gerade mal Richtung Südost oder Südwest oder wie auch immer. Also ich glaube, viel ist da von dieser Gabe verloren gegangen durch diese vielen technischen Hilfsmittel.
Hab ich gar nicht. Also bei mir nicht, überhaupt
ja,
nicht.
Ja, ich habe das schon. Ich bin navigations- oder orientierungstechnisch nicht gerade besegnet mit Talent. Und deswegen finde ich das ganz interessant mit der Karte und das, was der Axel sagte, das kann ich komplett nachvollziehen. Dieses Zoomen, vor allen Dingen auf dem kleinen Handy, macht schon fast gar keinen Sinn mehr. Also mir geht's ebenfalls so. Dann zoome ich das auf und dann bin ich viel zu nah dran und mir fehlt die Übersicht. Und dann zoome ich es wieder kleiner und dann ich glaube auch eine Ergänzung von beiden Mitteln, analog und digital, klingt für mich jetzt erstmal plausibel. Wenn wir jetzt allgemein an die Thema Reiseplanung gehen, hatte ich es ja vorhin gesagt, wir sind dieses Mal ja relativ kurzfristig und planlos losgefahren. Wir hatten ja nicht mal feste Orte und Campingplätze. Von daher war das alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Und da es erst unsere quasi zweite große Reise mit dem Wohnmobil ist, habe ich halt auch nicht von viel Erfahrung zu sprechen. Das wird sicherlich mal interessant, wenn wir zum Beispiel wie nächstes Jahr geplant, vielleicht mal eine größere Tour durch Norwegen machen oder so, ob man da nicht ein bisschen detaillierter in die Planung geht, muss man wahrscheinlich auch, weil da macht es wenig Sinn, irgendwie zufallsprinzipsmäßig da durch Norwegen zu eiern. Da würde ich schon gerne vorher auch wissen oder auch ein paar definierte Punkte anfahren, Sachen, die ich sehen möchte.
Ah, jetzt müssen wir nochmal 2.500 Kilometer zurück, damit wir morgen da sind, wo wir eigentlich sein wollen.
Genau. Ja. Ja. Da sollte man wissen, was man alles einfahren
kann. Ja. Also ich habe das einfach auch schon ganz unabhängig von Wohnmobil öfter schon mal gehabt, auch wenn man mit dem Auto unterwegs war, dass man dann mit einer Navigationssoftware, wie gesagt, von A nach B gefahren ist und sich so im Nachhinein nochmal auf eine Karte geguckt hat oder währenddessen oder wie auch immer und dann gesehen hat, dass man, ach guck mal, da hätten wir ja da und da langfahren können, dann wären wir auch mal da durchgekommen, wäre ja auch mal spannend gewesen. Also dass man so ein bisschen diesen Eindruck hat, was verpasst zu haben, was man mit wenig Aufwand hätte sozusagen so mitnehmen können, ne? So vielleicht. Genau. Ja, genau. Ja, Jan, das ist ja, du hast ja jetzt gerade schon deine Planung gesagt. Also ich habe verstanden, es geht auf jeden Fall Richtung Österreich, weil ihr da die Kinder am Ende wieder abholen müsst oder von Österreich geht's wieder zurück. Ist das so? Mhm. Die grobe Richtung? Ja. Österreich.
Genau. Ja, Österreich, Südtirol, ein bisschen inspirieren lassen habe ich mich jetzt auch von Matthias, dem werden die Ohren klingeln heute Abend, glaube ich. Der hat auch eine Menge gemacht. Thomas, deine Reise war auch interessant. Ich habe mir auch ein paar Sachen rausgeholt, wo ihr so wart. Mal gucken, ob wir da auch eventuell vorbeikommen.
Haben sich ein paar Sachen überschnitten. Der ist ja auch gerade im Passaiertal gewesen, wo wir auch vor wenigen Wochen noch waren. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ja,
und wir werden halt noch gucken, was wir in der Schweiz machen. Also auch das ist ein Thema, weil wir den Hego besuchen. Von daher gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Wir haben ein bisschen Zeit.
Das Schöne ist ja, dass wir dann in den nächsten Episoden wieder viel Fernweh erleben werden und viele Erfahrungen. Das ist ja schön, dass wir nicht alle zur gleichen Zeit irgendwie unterwegs sind. So haben wir demnächst noch ein bisschen was zu berichten von euren Reisen. Da freue ich mich schon sehr drauf, während ich hier dann die Welt rette und hart arbeite, kann ich mir dann eure Geschichten anhören. Das ist doch was, worauf man sich freuen kann.
Ja, also wir haben auch Reise geplant. Die nordrhein-westfälischen Sommerferien stehen quasi vor der Tür. Und es wird ja sehr voll auf den deutschen Campingplätzen, mal mindestens. Also das habe ich schon gemerkt. Wir hatten es vorhin schon, der Campingplatz Goren hatte auch schon vor Wochen keinen Platz mehr für uns. Wir hatten auch überlegt, vielleicht doch nochmal auch an den Bodensee zu fahren. Ist ja eine Region, wo man auch viel machen kann. Und dann habe ich auch nochmal auf einem Buchungsportal geguckt und da stand dann, in der Zeit wären also 0 von 40 Plätzen verfügbar. Also da war auch nicht so erfolgreich. Und ich habe dann auch nochmal geguckt, jetzt der Campingplatz, den ich letztes Jahr um diese Zeit, also dann auch relativ kurzfristig gebucht habe, der hatte auch keine Plätze mehr. Und wir hatten dann über Schweden auch nochmal nachgedacht, aber es hat uns vielleicht ein bisschen der Mut gefehlt, das zu machen. Weil wenn man da infiziert werden sollte, vielleicht unwahrscheinlich, kann alles sein, dann kommt man nicht so gut zurück, ne? Weil die Dänen werden einen nicht durchlassen ohne negatives Testergebnis und die Fähre wird einen auch nicht mitnehmen ohne negatives Testergebnis. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Das will ich aber auch ehrlich gesagt zu fünft im Wohnmobil nicht unbedingt. Ja, über Finnland kann man fahren, durch Russland, genau, Virusvariantengebiet im Moment. Interessanter Ansatz.
Steht übrigens bei uns auf der Liste.
Okay, alle Virusvariantengebiete, die es gibt, im Moment mal abzufahren. Okay.
Ja, nicht ganz. Nee, einmal um die Ostsee. Das steht auf der Liste.
Okay, aber nicht für dieses Jahr. Okay. Ja, also wir haben dann überlegt, was könnten wir machen und bei der Suche auf eine, also ich habe gesucht nach einem Campingplatz. In Schweden und bin dann darauf gestoßen, dass es da nicht ganz so viel gut bewertete Campingplätze gibt, insbesondere am Meer, und aber dafür in Dänemark. Also das heißt, ich hatte so einen Kartenausschnitt, wo die schwedische Westküste zu sehen war, die südliche schwedische Westküste. Und da ist natürlich auch ein Stück Dänemark drauf. Und dann habe ich diesen Filter eingestellt und es machte klok, 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 ganz viele Punkte in Dänemark und ein Punkt im Inneren von Schweden. Und dann habe ich gedacht, okay, Dänemark, da wäre natürlich auch nur eine Grenze und so. Und letztlich ist es jetzt aber Fehmarn geworden. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe gut bewerteter Campingplätze und wir haben da eine Glückslücke gebucht, wie sie heißt, tatsächlich jetzt zweieinhalb Wochen vor der Abfahrt oder vor der, ja, und da werden wir 14 Tage sein und mal gucken, ob Fehmarn schön ist und abwechslungsreich, jedenfalls habe ich das gehört. Und davor
was
und danach.
Heißt jetzt, Entschuldigung, was ja? Heißt jetzt Glückslücke? Was heißt das?
Das ist so eine Buchungslücke, wo jemand, also du konntest nichts mehr buchen. Dann gab es so einen Sommer, wie hieß das? Sommerzeit oder so ähnlich. Das konnte man buchen, beziehungsweise letztlich war es dann nur eine Buchungsanfrage und dann kam zurück, ne, haben wir nicht mehr in der Zeit, aber wenn Sie von dann bis dann kommen wollen, dann können Sie das tun. So gab es dann zurück quasi. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die da einfach sowas einstellen und wer dann den Preis zahlen will, der wird dann nochmal gefragt irgendwie oder so. Weil man muss schon sagen, dass ich kurz drüber nachgedacht habe, ob ich dann Eigentümer dieses Stellplatzes werde. Also der Preis würde es hergeben. Naja, also auf jeden Fall, also es sind fast 100 Euro pro Nacht, was ich schon sehr amtlich finde. Aber ihr müsst natürlich überlegen, dass ich anders als der Thomas nicht mit zwei Leuten fahre, sondern mit fünf und die Kinder kosten da auch tatsächlich ordentlich Geld. Also, weil die halt da auch eine Menge bieten. Ja, also ich glaube, das ist auch schon mal so der Punkt. Das zahlt man natürlich mit. Aber ja, teuer.
Dann hast du aber auch mehr Ruhe, weil wenn die das bieten, dann sind die ja beschäftigt.
Ja, das, also es geht ja auch darum, dass die Kinder und alle auch Spaß haben, klar. Und weil wir jetzt quasi machen, was die Kinder sich gewünscht haben, nämlich eine sehr lange Zeit auf einer Stelle zu bleiben, wo sie dann andere Kinder kennenlernen können und so weiter und ein toller Platz und so weiter, ist jetzt quasi der Deal, dass davor und danach, also quasi Hin- und Rückreise, und das sind nicht nur jeweils ein Tag oder so, sondern immer fast eine knappe Woche, wir so machen können, wie wir wollen. Und da müssen sie dann quasi durch. Weil eigentlich 14 Tage auf einem Platz nicht meine Favoritenreise ist. Das gebe ich einfach auch mal so jetzt zu. Aber vielleicht wird es das ja. Mal gucken. Vielleicht will ich das dann danach immer wieder.
Du musst noch wenn ich das so sehe.
Ja.
Genau. Für 100 Euro die Nacht.
Ja, also auf dem Hinweg wäre dann auch Hamburg spannender Punkt, genau, deshalb habe ich da auch nochmal nachgefragt, wo der Thomas da genau war und vielleicht fahren wir auch nochmal so Richtung Berlin oder so, müssen wir mal gucken, den Harz wollte ich ganz gern mal durchfahren, ich war ja an der Elbe, haben wir auch erzählt und da gibt es ja ist ja letztlich die deutsch-deutsche Grenze gewesen. Und das würde ich vielleicht auch nochmal ganz gern ein bisschen mitnehmen. Da muss ich mal gucken. Also es wird wahrscheinlich nicht direkt nach Fehmarn gehen und dann direkt wieder zurück. Sondern wenn es so läuft wie geplant, dann geht es ein bisschen zickzack. Also lohnt dann vielleicht auch Polar Steps.
Ja, bitte.
Genau. Ja. Ich werde berichten, wenn es euch interessiert.
Ja, unbedingt.
Auf jeden Fall.
Dafür machen wir diesen Podcast ja auch, unter anderem auch eben von Reisen zu berichten, vielleicht auch von Plätzen zu berichten, ohne dass man immer unbedingt Namen nennen muss. Aber auch das ging mir eben mal durch den Kopf. Also sollte es Hörer geben, die interessiert sind an Stellplätzen und die jetzt nochmal nachforschen wollen. Sag mal, Thomas, wo standst du da genau am Comersee? Einfach anschreiben. Wir können gerne in Kontakt treten. Da kann man auch gerne noch nach einer Podcast-Episode sich austauschen. Das Angebot steht im Raum.
echt@abgefahren-podcast.de
Genau so sieht's aus.
Ja, okay.
Abgefahren, das Fahren ohne E.
Genau, das ohne E. Alles klar. Das war ja schon der Ausblick, ne? Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wirklich am Ende der Folge. Ist wieder ein langes Ründchen geworden.
Ich würde gerne die, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, Axel, würde gerne die Zuhörer noch auf eine Sache aufmerksam machen, wenn ihr jetzt nicht genug bekommen habt, auch wenn diese Episode ja schon relativ lang geworden ist, aber wir haben es jetzt nicht anders, wir haben es jetzt nicht kürzer hinbekommen. Aber wenn ihr nicht genug bekommen habt, der Axel ist einmal kurz fremdgegangen.
Oh ja.
Und das ist vielleicht ja auch hörenswert. Das sollte man vielleicht nicht unterschlagen. Der Axel war, ich bin mal so frei und jetzt übernehme ich das mal, dann braucht der Axel keine Eigenwerbung machen, war bei den Kollegen vom Camperstyle-Podcast und hat mit den Kollegen eine sehr interessante Episode zum Thema technische Ausstattung in Wohnmobilen, Schrägstrich, Wohnwägen aufgezeichnet. Die könnt ihr bei den Kollegen eben hören mit Axels Stimme. Ich fand es sehr interessant und ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich auch alle betrifft irgendwie. Wie hast du die Episode empfunden, Axel, selber als Gast mal in einem Podcast zu sein?
Ja, das ist immer mal spannend, wie andere sowas machen. Also wir haben ja nochmal so ein bisschen Backstage, wie macht der eine das, wie macht der andere das? Das ist nochmal spannend, wie die das so machen und die bringen ja wirklich jede Woche eine Episode, was natürlich auch wirklich eine Herausforderung ist. Also wir wissen ja, was dahinter steckt. Und das sind nette Kollegen und ich fand es auch toll, dass sie das gemacht haben, also dass sie jemanden von einem, Konkurrenz ist völlig falsche Wort, aber zum gleichen Thema einen Podcast nochmal jemanden einladen. Und witzigerweise hat man ja auch gemerkt, es gibt einfach auch Unterschiede, die leben ja auch teilweise in ihren Fahrzeugen oder haben das jedenfalls gemacht. Und da hat man natürlich ganz andere Perspektiven. Ne? Da ist natürlich so eine 200 € Mobilfunk-Flatrate okay, ja. Während wenn man jetzt so reist wie wir, nur dafür jetzt 200 € im Monat für eine Mobilfunk-Flatrate zahlen, also ich würde es mir, ich eher nicht, ja. Genau. Also da merkt man einfach nochmal so ein paar Unterschiede, das hat sich, glaube ich, gut ergänzt. Also das war schön, ja. Wir verlinken das einfach mal in den Shownotes, dann kann ja jeder nochmal klicken und ganz darüber hopsen. Dann ja. Deckel drauf.
Schön, ja.
Und,
hat Spaß gemacht.
Genau. War schön mit euch. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Und den Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Und macht's gut, fahrt campen und wir hören uns wahrscheinlich dann aus dem Urlaub.
Und immer eine Handbreit Ameisenstraße im Wohnmobil.
Oder eine Handbreit Geld auf dem Konto, ja.
Okay. Genau. Macht's gut.
Ja. Viel Spaß noch, macht's danke. Gut. Und bis die Tage.
Ne? Ciao. Bis dahin.
Jo. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.